Moin, moin, St. Pauli.
Zurück im Leben.
Der erste St. Pauli Pop Podcast 2024.
Yes.
Denn wir beide haben uns, habe ich gar nicht mitgeschnitten, am 30. Dezember, also letztes Jahr, haben wir ja gepodcastet.
Das war
zusammen.
2023.
Das war noch 2023.
Boah, ist das krass, weit weg? Ist das weit
krasse
weg?
Krasse Wurst, das ist so, es ist zwei Wochen weit weg, aber es ist gefühlt ein halbes Leben.
Ja, St. Pauli noch Zweiter.
Da war St. Pauli noch Zweiter, St. Pauli ist auch immer noch Zweiter.
Ah, gut.
Also wir steigen ein in das Jahr und haben uns vielleicht was vorgenommen. Ich habe mir auch was vorgenommen übrigens für diesen Podcast, aber das kann ich gleich in Ruhe erzählen. Wir stellen uns erstmal mal vor. Moin Moin, das ist das Jahr 2024. Mein Name ist Erik, ich bin euer Host und ich bin hier in der Taverna Placker, das graue Telefon, das wir vielleicht nochmal erwähnen, weil wir eine Call-In-Sendung planen für 2024. Das graue Telefon von der Taverna Placker. Das steht hier. Wenn ihr jetzt anruft, wo ihr den Podcast hört, dann gehen wir natürlich nicht ran. Dann geht unser Kollege Toni ran und weiß nicht genau, was ihr von ihm wer wollt, wenn ihr sagt,
hallo, ich bin mal der Erik vom St. Pauli vom Podcast.
Er wird immer sehr, sehr, sehr sympathisch antworten.
Er wird auf jeden Fall sympathisch antworten und wird euch auch den extra Uso geben, wenn ihr jetzt hierher kommt. Und
sagt, das ist eine Drehscheibe, das musst du noch erwähnen.
Ihr seid mit dem FC St. Pauli, mit St. Pauli Pop seid ihr da. Auf jeden Fall, mir gegenüber sitzt Willi.
Hallo, hallo.
Und rechts neben mir sitzt Markus mit
Hola.
C aus Heidelberg.
Hätte ich fast Hola.
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 Hola, buenas tardes. Nee, wir sind ja beim Griechen.
Kalimera, Kalimera.
Jamas.
So, ich muss dich lauter machen, Markus.
Kalimera, noch lauter?
Ja. Markus muss lauter.
Kalimera.
Ja, das hört sich doch gut an. Das hört sich doch sehr gut an.
Willi auch ausgezeichnet. Ihr hört die Taverne im Hintergrund. Und wir sind in der Woche vor dem ersten Rückrundenspiel gegen Kaiserslautern und wollen einfach euch teilhaben lassen an unserem Tavernentribünengespräch,
ja,
das wir heute zusammen erledigen werden. Wir treffen uns nämlich auch das erste Mal dieses Jahr. Seid ihr rübergerutscht?
Ja, so wie immer, ne? Ohne Geböller, wie sich das gehört. Mit viel Stimmung. Kommt Spaß, kommt Stimmung. Kommt Stoff, kommt Stimmung.
Kommt Stoff, kommt Stimmung. Schenke einmal Striche.
Das ist der Plan.
Nein, alles, genau. Gut, alles gut.
Also alles war entspannt.
Aber die Aufregung fängt langsam an. Denn
so langsam
wenige
kommt das
Tage bis zur Offenbarung.
Ja, können wir gleich mal einsteigen mit. Das ist ein, wie hattest du, Erik, du hattest hier irgendwas vorgenommen. Also du wolltest mehrere Sachen erwähnen. Gibt es eine Richtlinie für diese Abhandlung dieses Podcasts?
Ja, und zwar habe ich gestern auf im Fediverse, wo ja auch St. Pauli Social zu Hause ist, mal meiner oder unserer, wenn ihr wollt, unser aller Social Media Instanz auf Mastodon. Ihr könnt euch gerne anmelden, die Registrierungen sind offen. Wir sind inzwischen 5 Personen schon, die da das machen, was man früher Twittern genannt hat. Und da folge ich ein paar von euch, coolen Leuten. Und eine hat geschrieben, ey, sag mal, habt ihr mal eine Empfehlung für mich für einen Podcast, wo sich Leute unterhalten? Ich meine aber nicht so ein Interview-Zeug, wo die jetzt so irgendwie so auf cool machen, sondern ich finde Leute, die sich miteinander unterhalten und wo ich partizipieren und zuhören kann, echte Menschen, die jetzt sich unterhalten und nicht gerne auch ein bisschen labern und abschweifen, aber es muss sympathisch sein. Und da habe ich gedacht, hey,
da
die beschreibt uns. Und deswegen habe ich gedacht, okay, was sind wir eigentlich? Und deswegen habe ich euch eingeladen, euch beide heute zur Tavernenplauderei. Im Grunde genommen ist die Grundidee für 2024 genau die, die uns mal zu diesem Podcast gebracht hat, wo wir gesagt haben, wir treffen uns auf der Tribüne, wir reden wie normale Leute auf der Tribüne, wir haben ein Tribünengespräch und das würde ich einfach 2024 gerne nochmal weiter fokussieren, weil es gibt ja so viele Podcasts da draußen, die sagen, wir müssen uns professionalisieren und wir müssen das machen und Formate und hier und da. Nein, wir treffen uns in der Taverne und haben ein Gespräch und laden euch dazu ein, uns zu lauschen oder auch mitzureden. Wenn naja, vorher obwohl
moderner könnten wir... Also dein Kopfhörer ist kaputt, Erik. Fällt mir gerade so auf. Dein Kopfhörer ist kaputt.
Du meinst, wir brauchen...
Nein, Erik sieht immer so aus.
Wir brauchen Sponsoren. Wir brauchen Sponsoren. Wir müssen die Sponsorenthematik mal wieder frisch auf den Tisch bringen, damit wir hier auch weiter existieren können mit, ich sag mal, normaler Technik. Da muss mal was passieren.
Ja, okay. Die Technik ist auch wirklich schon 5 Jahre alt oder 6 Jahre, 4 oder 5 Jahre alt. So ab und an habe ich mal ein neues Mikro gekauft, wenn was kaputt gegangen ist. Aber eigentlich sind diese Kopfhörer, sind Kopfhörer von Amazon, die so für DJs sind, die sowieso bei der Lautstärke im Club nicht hören, was sie als nächstes spielen.
Völlig überbewertet, sowas.
Ja, die haben 9,95 € gekostet.
Ja, okay, das ist fair.
Aber
das
die Marke kennst du, Willi, ne? Das ist eine alte DJ-Marke.
Ja, Nu Disco steht da drauf.
Genau. Die Nu Disco-Marke bei Amazon.
Aber das war 1995, glaube ich, als die
85
von Erik erworben wurde.
Aber genau das meinte ich. Labert schön weiter hier, Freunde der Sonne. Also, außerdem M. ist ja auch 2024 dabei und die braucht uns, um einzuschlafen. Das heißt also, wir müssen so ein bisschen unsere sonore Stimme rausholen.
So, okay, ja. Aber sonorisch.
Ja, wir dürfen uns auch ein bisschen streiten.
Ein bisschen, ja, müssen wir auch gleich
ich
machen.
Ich finde auch, 2024 dürfen wir uns ein bisschen streiten und eine andere Meinung sein.
Ja, das machen wir öfter mal, oder?
Ja, aber Markus fehlt ja.
Also ach so,
der
ja. Markus.
Also der Reiber meint.
Der ist ja immer anderer Meinung grundsätzlich.
Das kann, das kann.
Grundsätzlich anderer Meinung. Aber
immer aggressiv, immer eine Grundaggression, unterschwellig, überschwellig.
Ein grundsätzliches, da werbe ich dagegen. Das finde ich nicht gut. Finde auch nicht gut, was der Vorstand macht.
Da gibt's ja, liebe Grüße natürlich an Markus, er ist beim nächsten Mal hoffentlich auch wieder dabei.
Und liebe Grüße an den Vorstand, den brauchen wir ja auch noch. Ne?
Und den Aufsichtsrat.
Ja. Den Aufsichtsrat, genau.
Aber da können wir gleich einsteigen. Frau Hollander hat hingeschmissen.
Oh, ja.
Ich kenne da ja kaum noch jemanden. Oke kenne ich noch, aber jetzt ist ja auch aus dem Aufsichtsrat der Kollege ausgeschieden, der da lange unterwegs war. Und jetzt ist Frau Hollander ausgeschieden und die hat mich bei dem ersten Awareness-Workshop, habe ich ein bisschen was mit ihr zu tun gehabt, weil wir in derselben Arbeitsgruppe waren. Und die hat mich schwer und nachhaltig beeindruckt über ihr Engagement, das sie beim FC St. Pauli hatte. Auf diesem Weg, auch von diesem Podcast nochmal, herzlichen Dank für dein Engagement.
Und schade, dass ihr nicht mehr dabei seid.
Wirklich schade. Ich kann aber auch verstehen, das hat der Oke damals auch erzählt, so nach dem Motto, der FC St. Pauli, der ist wirklich fordernd. Ne? In dem Moment, wo da festgestellt wird, oh, der engagiert sich ja, dann kommt zu dem einen Abend noch was dazu, dann kommt zu dem einen Termin noch was dazu, dann kommt noch eine Initiative, könntest du das nicht auch noch übernehmen? Und urplötzlich hast du nichts mehr von Montag bis Sonntag, außer dem FC St. Pauli. Und deswegen kann ich das gut verstehen.
Ja, aber das ist typisches Ehrenamt. Also das ist dann immer so, dass du natürlich, ich glaube, du musst einen Tick lauter stellen, genau, dass du die Woche vergessen kannst. Da gibt es keine freien Abendtermine.
Da du hast ja auch eins, wenn ich mich recht erinnere.
Ich habe das Ehrenamt des Arbeiter-Samariter-Bundes als Landesvorsitzender. Und früher, in der noch aktiveren Zeit in der Politik, bist du jeden Abend zwischen Bergedorf und Rissen unterwegs. Das ist schön, aber das ist auch erschöpfend. Und dann freust du dich, wenn du am Samstag ausschlafen kannst und freust dich noch mehr, dass du so aufstehst, dass du zum Spiel pünktlich im Stadion bist.
Und dass du da eben nichts zu tun hast, ne?
Sondern, ja, aber du willst dann auch glücklich natürlich nach Hause gehen und dann bist du natürlich umso schlechter gelaunt, wenn du ein 1:1 in der letzten Minute oder vorletzten Minute noch gegen ein vermeintlich schlechteres Team erlebst. Aber wer ersetzt sie denn jetzt beim FC St. Pauli?
Das ist, glaube ich, noch nicht ganz raus, ne? Kann das sein?
Oh, ich habe geklüngelt bestimmt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob da jetzt schon was aktiv passiert ist. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe das nicht verfolgt. Zu dieser Thematik mit der Tag müsste mehr als 24 Stunden haben, vielleicht noch die Info, da sprach ich mit Markus, mit dem anderen Markus, der heute nicht dabei ist. Das war eigentlich unser Thema, das gleich auf den Tisch kam. Kai Bernstein, seines Zeichens, Vorsitzender von Hertha BSC, mit 43 Jahren verstorben. Und der auch, glaube ich, seit Sommer 22, Juni oder Juli 22 den Verein, der ja sowieso schon so extreme Seitenlage und wo ganz viele Finanzthemen so schief gelaufen sind und der das Schiff dann mit seinen jungen Jahren tatsächlich so ein bisschen wieder zu den Fans gerudert hat, dann sowas mitzukriegen, wo man sagt, okay, der ist mal eben von heute auf morgen verstorben mit 43. Natürlich, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht so gut, also eigentlich gar nicht,
aber ist viel zu früh. Egal welchen Job man macht, viel zu früh aus dem Leben gerissen. Und natürlich ist so
also
ist
ich ein
Beruf auch so hart.
Insofern Infos, als dass ich heute mit jemandem gesprochen habe, der auf dem DFL-Empfang gestern war. Und eigentlich sollte es eine Party werden, um das Jahr 2024 mit
dann war's eine kurze Party,
der neuen Investorensuche und sowas. Und es war eine sehr kurze Party und ich fand, das finde ich ehrlich gesagt an der DFL ganz geil, dass sie sagt, also wir haben hier als Fußballfamilie eigentlich im Moment gar nichts zu feiern. Klar, ich bin gegen den Investoren-Deal gewesen, ihr wahrscheinlich auch, aber das ist eigentlich etwas aus DFL-Sicht, wo die sagen, ey, ein Glück haben wir es durch die Tür geschoben, lass mal feiern. Aber dass die Nachricht dazwischen kam und es soll wohl, wurde mir heute erzählt, ein Herzinfarkt gewesen sein. Und dann haben sie eben auch noch diskutiert, wen sie denn in welcher Reihenfolge verabschieden, weil Franz Beckenbauer ja auch noch von uns gegangen ist. Und das war dann der Grund, warum sie gestern gesagt haben, nee, es gibt ja keine Party. Sondern ihr fahrt alle schön 18:30 nach Hause und denkt mal über euer Leben
nach. Ja, Trauer, von einem Trauerflor zum nächsten. Ja, das ist das Jahr hat tatsächlich seltsam angefangen, aus fußballerischer Sicht.
Ich finde das auch ganz interessant, dass das gerade bei Leuten, die mit Fußball zu tun hat, einfach auch so eine Wirkung zeigt, wenn der Tod plötzlich dazu kommt, weil es natürlich ähnlich wie bei Corona damals schlagartig aufzeigt, wie wenig wichtig der Fußball ist. Obwohl er uns allen so wichtig ist, ist er ja eigentlich nicht wirklich wichtig.
Naja, es ist halt, das Leben ist halt endlich sozusagen. Und deswegen ist es mit solchen Sachen, das ist ja wie mit jedem Hobby. Es ist einem, solange man drüber nachdenkt, immer das Wichtigste. Und man verschwendet sehr gerne sehr viel positive Zeit damit.
Ja, obwohl ich das gar nicht als Kriterium aussagen würde. Das finde ich sogar ist ein wichtiger Teil des Lebens, den wir ja bewusst eingehen. Aber ich meinte das jetzt als DFL als Organisation, die Fußball organisiert.
Aber das wird ja in zwei Wochen wieder normal sein. Und dann kommen die alten Kommerzfragen und Konsumfragen kommen dann wieder zum Vorderschein. Aber es ist jetzt, glaube ich, immer auch eine Frage, wo man einmal innehält und selbst als Verband, der über Investitionen nachdenkt, auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen sollte. Aber in zwei Wochen wird das vom Tisch sein wieder. Und, aber es ist ja dieses die alte Anekdote auch, inwieweit was große Literaten wie Nick Hornby oder Frank Gosens ja schon diskutiert haben, wenn du beerdigt wirst, aber nicht an einem Sonntag, weil da spielt man Verein. So, wo man darüber nachdenkt, auch wie Tod und Fußball und viele sagen ja auch, sie möchten am liebsten auf dem Platz nicht die Thematik gehen, zu Ende gehen, aber es soll
begraben sein.
Nur noch einmal die Sterne sehen nach dem Aufstieg oder DFB-Pokalsieg und dann war es das. Aber über die philosophische Abhandlung, glaube ich, sprechen wir mal zur anderen Zeit.
Ja, wir kommen dem Momentum kommen wir zumindest im Februar noch näher, also dem Momentum des DFB-Pokalsieges des Möglichen. Aber dazu später mehr, würde ich sagen.
Wir können ja kurz versuchen, die Kurve zu kriegen über Nick Hornby und das über eine Anekdote zu machen. Ich habe einer der langläufigsten Blogartikel in meinem Blog ist, Nick Hornby hatte Unrecht. Und sein berühmtes Zitat aus dem Buch
Fever Pitch,
genau.
Aber dazu muss ich gestehen, ich habe von meiner Freundin, und das ist natürlich eine Gabe, zu Weihnachten den Film geschenkt bekommen, den es nicht mehr normal zu kaufen gibt, sondern den musst du irgendwie über irgendwie
Kanäle bestellen. Als VHS-Kassette.
Video 2000.
Als Buch.
Aber ich fotografiere das jetzt ab mit dem Handy und nein. Aber Nick Hornby, Fever Pitch. Und jetzt
muss ich direkt
unterbrechen, weil.
Super 8.
Eins muss man wissen, Fever Pitch wurde ja geschrieben, wenn ich es richtig weiß, 93 plus minus. Und das war die Zeit in England, wo es diese Neujustierung gab mit Premier League und Konsum und sozusagen, das die eine Richtung war. Und Nick Hornby brachte dann sozusagen als Gegenimpuls Fever Pitch auf den Markt, wo er diese Einfachheit
Fußballromantikers
wiedergab. Und das hat ja viele Folgewirkungen auch in Deutschland gehabt. Der Frank Gosens, wenn der aus Bochum berichtet, ne, dann ist das einfach... Es gibt so viele gute Fußballer. Alle in Brasilien können Fußball spielen. Nur den einen einzigen, der nicht Fußball spielen kann, das spielt beim VfL Bochum. Das ist sozusagen auch diese Entstehung dieser neuen
Welle. Und er kriegt trotzdem alle Liebe von den Fans. Im Überfluss. Auch wenn er kein Brasilianer ist.
Aber ich hatte Erik unterbrochen. Du wolltest was über Nick Hornby erzählen.
Ja, aber wundervoll. Wir haben die Kurve gekriegt. Wir haben sozusagen ein neues Thema bekommen, ohne einen harten Cut zu machen. Aber das Zitat von Nick Hornby, das ja immer wieder rausgekramt wird, ist ja jetzt Zitat aus der Erinnerung. Nicht du suchst dir deinen Verein aus, sondern Liebe. Dein Verein sucht dich aus.
Nein, ich hab's mit, ja, aber man kann auch interpretieren, das war zumindest meine Interpretation. Der liebe Herrgott guckt so durch die Gegend und sagt so, oh, du bist Opportunist, du gehst mal zu Bayern München. Oh, dir soll's mal richtig schlecht gehen, du hast einen Verein, der immer verliert. Du sollst sozusagen in dein Schalke Gefühlen... Schalke 04. Das ist übrigens das Schönste, wenn es einen Verein gibt, das hat Nick Hornby ja auch gesagt, wenn es einen Verein gibt, der immer verliert, dann weißt du, woran du bist. Du gehst ins Stadion, du weißt, du verlierst. Schlimm ist es, wenn du denkst, du könntest doch gewinnen, aber eigentlich schon zur Pause klar ist, dass es nicht klappt, dann bist du wieder deprimiert. Und dann habe ich daraus immer gemacht, dass der liebe Herrgott das zuteilt. Und wir drei, wie viele andere, haben Glück gehabt mit dem lieben Herrgott. Und er hat uns St. Pauli gegeben. Und da können wir froh drüber sein, dass wir nicht den opportunistisch... Ja, der hat eine gute Auswahl getroffen.
Da würde ich dir und Nick, deiner Nick Hornby-Interpretation aber sowas von widersprechen.
Atheist, er ist der Atheist.
Also ich, jedem 10-Jährigen oder 11-Jährigen gestehe ich zu, dass er ein Bayern-München-Fan ist, weil er sagt, ich finde die irgendwie erfolgreich oder Leipzig oder Wolfsburg, keine Ahnung, ob die Fans haben, keine Ahnung, ich glaube, die haben keine Fans. Aber auf jeden Fall, also die sie nicht gekauft haben, genauso wie Leverkusen. Da sind ja nur Leute, die für die arbeiten. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass du irgendwann als Fußballfan an den Punkt kommst, wo du entweder den Verein, der dir gegeben wurde, und das ist ja das Zitat, der wurde dir von deinem Vater gegeben, du bist da hingegangen, erstes Spiel, keine Ahnung. Es gibt ja so viele Interviews mit Leuten, die sagen, ja, ich weiß auch nicht, wieso ich Magdeburg-Fan bin, aber mein Vater hat mich mitgenommen und bin dann da geblieben. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du dir überlegen musst, okay, ich bin jetzt hier Fan von dem Verein, ich muss aber ja mich auseinandersetzen mit den anderen Fans, mit dem Spiel, mit dem Verein, mit dem Vorstand, mit dem Umfeld, mit der Stadt, mit dem Viertel, wie auch immer. Und spätestens dann wird es zu einer bewussten Entscheidung. Ich muss also diese gottgegebene Entscheidung oder diese vatergegebene oder Sozialisierung muss ich hinterfragen. Und das ist das Erwachsenwerden. Und wenn ich erwachsener Fußballfan bin, und das wäre mein Widerspruch, muss ich mich entscheiden. Und nein, der Verein sucht nicht dich aus, sondern du suchst den Verein aus. Und das ist die Verantwortung eines jeden Fußballfans. Amen.
So, jetzt muss ich aber noch mal einen Satz sagen. Also
jetzt im Vergleich mit Magdeburg und ob du irgendwann selber entscheidest, ob du doch zu Traktor Hörers Werder gehst.
Ja, weil die irgendwie sympathisch sind. Aber Erik hat natürlich soweit recht. Ich bin 1975, wurde ich angemeldet bei St. Pauli, weil meine Eltern gesagt haben, das ist nicht weit weg. Und im Übrigen gibt es hier nebenan einen Laden, da kann man das St. Pauli-Trikot kaufen. Und dann bin ich 1975 bei St. Pauli eingetreten. Das war keine bewusste Entscheidung.
Eingetreten worden
sozusagen. Kompensatorisch, jetzt kommt das Psychologische, war ich dann Mitte der 70er Jahre, als Bayern München gegen AS Saint-Étienne 1-0 gewonnen hat, im Endspiel Europapokal der Landesmeister, kurz Bayern-Fan, und hat auch Bayern-Bettwäsche gehabt. Das war natürlich kompensatorisch, weil ich irgendwie diese 70er Jahre Fußball Story bei St. Pauli kompensieren musste mit einem Verein, der auch mal irgendwie häufiger gewinnt
und ganz
oben spielt, der Erfolg hat. Jetzt, und da hat Erik dann doch recht, da muss ich ja das revidieren mit dem lieben Herrgott. Zwei ist es so? Oh, hier wird Alkohol bestellt, jetzt geht's los. Muss ich das revidieren, dann suchst du dir den Verein aus. Und jetzt kommt etwas, das wird Erik freuen, mein Satz. Es ist auch so bei der Wahl. Es ist nicht so, dass andere den Grund liefern, warum du AfD willst, sondern wenn du AfD willst, machst du es bewusst. Und dann musst du bewusst wissen, was du tust. Und so ist es auch bei der Liebe zu einem Fußballverein. Auch wenn der Vergleich ein wenig hinkt.
Ja, der hinkt, aber das stimmt. Also du bist verantwortlich
für dein eigenes Tun.
Selbst wenn du quasi vom sozialen Profil passt, also du bist in den Walddörfern aufgewachsen und dein Vater hat dich mit zum HSV genommen, du hast die Wahl. Du musst nicht dabei sein. Es gehört zum Erwachsenwerden dazu, irgendwann auch den HSV zu hinterfragen. Gut, du fährst gerne Lancia und du gehst auch gerne Ach, egal. Also, ihr wisst, was ich meine.
Zieh Peter Pane oder...
Das, ja, genau.
Also,
das,
der revolutionäre Kreis ist morgen um 18.30 Uhr.
Übermorgen.
Übermorgen,
ja. Am Freitag, also
bin tatsächlich, dabei, bin ich dabei, ja,
der also Podcast, Freitag 15.30 Uhr ja. Müsst ihr alle auf die Demo gehen.
Ja. Podcast erscheint morgen, am Donnerstag oder heute Nacht noch. Auf jeden Fall ist die Demo, da sprechen wir bestimmt auch nochmal drüber. Wer ist denn noch da? Seid ihr da? Freitag 15.30 Uhr? Ich bin auch da, ja. Meine Tochter kommt auch, die hole ich ab. Der halbe Kindergarten kommt noch mit, Willi auch oder was? Da müssen wir ja irgendwie...
Wir sind auch zu zweit da.
Da müssen wir ja auch was noch in, irgendwie Doppelhalter malen oder so, ne?
Ja, aber ich...
Ich habe so ein ganz tolles Bild gesehen. Vielleicht finde ich das.
Mach mal weiter. Oli, Oli, fuck AfD oder sowas ähnliches. Und sowas Einprägsames. Aber ich wollte noch mal die Anekdote zu Ende erzählen, weil Nick Hornby hat nämlich 2015 oder so ähnlich, hat er ein Interview gegeben und wurde auf dieses Zitat angesprochen. Und dann hat er gesagt, ja, also inzwischen muss ich mich ja quasi revidieren, weil die Entwicklung im modernen Fußball... Deswegen finde ich das ganz interessant, was du am Anfang gesagt hast, dass quasi Fever-Pitch als Antwort auf die Kommerzialisierung des englischen Fußballs
war. Nicht bewusst, aber es war wirklich zufällig so, dass sein Werk rauskam, ich glaube 93 war es, und da gab es diverse Entscheidungen in Großbritannien, wo diese Kommerzialisierung extrem vorangetrieben wurde. Und das war sozusagen so der Gegenpol. Ja. Und ich glaube, unterm Strich sozusagen hat das in der Diskussion jetzt aber keine Wendung herbeigeführt.
Aber es hat eine Wendung in seinem Zitat herbeigeführt. Er hat gesagt, er würde es heute nicht mehr so schreiben, weil er glaubt, dass der moderne Fußball und vor allem der moderne Fußball, er ist glaube ich Arsenal-Fan, ne?
Er ist Arsenal-Fan und da muss man auch mal sagen, Arsenal war damals Treiber dieser ganzen Kommerzialisierung. Arsenal war ein extremer Verein in den Jahren. Also dieses Szenario, ich stehe so, Stehplatz, Arsenal, ist auch dann sehr, sehr überzelebriert. Das könnte man auch kritisch bewerten. Da kann man auch mal sagen, pass mal auf, wer bei Arsenal zu Gast ist, das ist dann damals nicht weit weg gewesen von Bayern München oder anderen Vereinen. Aber okay. Aber da hat er das halt begründet mit der Legitimität. Ne, mein Vater hat mich damals mitgenommen das erste Mal und dann habe ich erst mal gewusst, was überhaupt Arsenal ist. Und das ist dann so diese Liebe, die du nicht mehr abgeben kannst.
Es ist ja dieselbe Begründung, die die Leute bei Hertha BSC haben, beim HSV, bei Augsburg. Ich meine, da ist ja nichts in der Gegend, dass er...
Aber jetzt kommt natürlich die spannende Frage, um mal ein bisschen Aktualität reinzubringen.
Du musst mich mal kurz durchlassen.
Hat denn Herr Hartl auch eine gewisse Nähe zu seinem Lieblingsverein, die er nie wieder aufgeben wird, selbst wenn Gladbach mit vielen Millionen lockt?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber ich glaube, wenn du jetzt, du spielst doch sicher darauf an, ob er seinen Vertrag verlängert, aha, sozusagen.
Ja.
Genau, und ich glaube einfach, also aus den Interviews, er predigt ja dass die Litanei runter, dass er sich selten oder eigentlich noch nie so wohl gefühlt hat wie jetzt beim Verein, sich so aufgehoben fühlt, so gut aufgehoben fühlt wie nirgends und dass er eigentlich sich gar nicht, also gefühlt gar nicht vorstellen kann, woanders anzufangen. Jetzt ist aber er natürlich auch schon ein gebranntes Kind mit diversen Wechseln in seiner Karriere. Und deswegen ist, solange da die Unterschrift nicht trocken ist beim Vertrag, da alles möglich. Ne? Aber das sind natürlich Thematiken, die nicht nur ihn betreffen.
Aber wärst du denn sauer, wenn er jetzt geht? Also im April, glaube ich, soll das jetzt...
Ich glaube, die haben jetzt ein Deadline für sich gesetzt, dass sie trockene Tücher haben wollen bis April, genau.
Ja.
Was ich auch legitim finde, weil jetzt ist jetzt erstmal natürlich die Winterpause da. Alles setzt sich erstmal sozusagen, die ganze Information und alles kommt zur Ruhe. Und dann will man relativ früh in der Rückserie wissen, woran man ist als Verein. Und das, finde ich, ist legitim. Gefühlt Stand jetzt würde ich sagen, es passt alles, es bleibt alles. Wenn jetzt nicht der Verein sagen muss, das Angebot von Gladbach oder Bremen oder wem auch immer ist so attraktiv, dass wir das leider auch annehmen müssen.
Nein, aber das glaube ich, das... also
hat es auch schon gegeben.
Es geht erstmal um den Vertrag. Das heißt also, er muss im April entscheiden, ob er ihn verlängert. Da kannst du auf Platz 7 stehen und am Ende der Saison doch auf Platz 2. Du kannst aber auf Platz 1 stehen und am Ende der Saison doch auf Platz 4. Das heißt, es ist ja gar nicht safe, ob er Bundesliga spielt. Und meine Sorge ist, dass er und diverse andere Verantwortliche, nicht nur auf dem Platz, so ein bisschen...
Schludern meinst du?
Schludern und so ein bisschen da unverbindlich sind. es wäre schon schön, wenn diese geniale Truppe mit, glaube ich, dem besten Fußball seit Jahrzehnten am Millern-Tor, wenn die jetzt sozusagen auseinandergeht, nur deshalb, weil man irgendwie vielleicht jetzt zweimal verliert, auf Platz 6 steht und dann einige halbgute Angebote aus der Bundesliga annehmen, ob Borussia Mönchengladbach für Hartl oder man weiß nicht, was passiert, auf einmal fragt Wolfsburg den Trainer an. Das wäre natürlich fatal, wenn das ganze Konstrukt zerbricht.
Warte schon dabei, dass das Ringelpiez mit anfassen ist, dass da einer auf den anderen wartet?
Ja, genau, da sind wir jetzt. Dass wir genau das definiert haben, dass es jetzt diese Deadline, diese vermeintliche Deadline mit dem April für Hartl gibt. Es gibt sicherlich auch einen losen Faden, was die Hürzler-Verlängerung angeht, die ja auch irgendwie ansteht, aber wo auch keiner Druck aufbauen will, aber trotzdem natürlich nichts passiert. Es ist jetzt die Frage, ob das was bewirken würde. Also klar wird es positiv was bewirken, wenn er unterschreiben würde, ohne Frage. Das würde meiner Meinung nach auch zu einer möglichen Kettenreaktion positiv führen. Aber ich glaube im Umkehrschluss nicht, dass wir sportlich da was merken würden, wenn die Verlängerung von Hürzis Vertrag 2 Monate dauert, bis die Unterschrift kommt.
Ich zitiere da mal einen Podcast-Kollegen von mir. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, welchen von den beiden. Willi, kannst du dir kurz überlegen, ob du das Zitat gemacht haben willst? In unserer Saisonvorbereitungsepisode hatten wir das Thema Hartl nämlich auch. Und da hat einer von euch gesagt, naja, der ist jetzt 3-mal aufgestiegen, hat es in der Bundesliga nicht geschafft. Den will da keiner haben. Also
ja, ja, das war ich. Und ich habe, als du gerade auf Klo warst, habe ich das auch schon kurz angeschnitten, dass diese Hartl-Thematik natürlich bekannt ist. Also jetzt Hartl-Thematik. Also dass ein Spieler, der mit 26, also, wie alt ist er, 26, 27, 28, dass der natürlich jetzt im besten Fußballalter ist, aber halt auch schon ein Fußballalter erreicht hat, wo er zurückblickend sagen kann, ich habe schon 3-mal oder 4-mal gewechselt. Und ich war auch schon 2-mal in der Bundesliga mit unterschiedlichen Vereinen. Ich will jetzt einfach mal beweisen, dass ich mit dem gleichen Verein vielleicht auch in der Bundesliga gut bestehen kann.
Und spielen darf.
Und spielen darf. Und
kann.
Und erfolgreich spielen kann.
Ja, genau. Wär's doch für alle, wäre das doch das Genialste überhaupt. Oh, das Genialste überhaupt, wenn sie in der Formation aufsteigen, weil dann sozusagen haben sie dieses Stimmungsgefühl und diese emotionale Bindung.
Aber das ist doch, das musst du dir abschminken. Das ist jedes Mal, wenn du eine gute Truppe hast. Ich meine, das haben
auch
wir.
Auch gute Menschen. Es sind auch im Kern gute Menschen, die da spielen, wo sie gerne spielen wollen. Sag es einfach.
Nein, also tatsächlich ist es so, dass wir ja ein Ausbildungsverein sind sozusagen. Und leider, wir haben jetzt tatsächlich relativ, viele gute Spieler und Trainer am Start.
Und viele gute Spieler ausgebildet auch.
Ausgebildet, dass der Punkt, wo dann die Überlegung kommt, dass das dann tatsächlich auch vielleicht ein Ende haben muss und kann oder wie auch immer, der wird auch wieder kommen. Und das, da müssen wir uns mit abfinden, dass das in der zweiten Liga
aber immer so sein wird. Aber meint ihr, das kommt jetzt noch im Winter? Noch im Winter? Noch im Winter?
Das kann passieren. Du hast bis 1. Februar noch Zeit. Und wenn jetzt, wir können ja gleich über die Personaldecke mal ein bisschen oder Thematik ein bisschen sprechen, aber es kann jetzt einfach, es können so Kettenreaktionen passieren, dass man sich jetzt irgendwie gar nicht aus unserem Verein, aus dem Standpunkt unseres Vereins, aber dass jetzt irgendein nicht erfolgreicher Bundesligist sagt, okay,
Werder.
Genau, oder Darmstadt oder Bochum oder wer auch immer. Wir ziehen uns jetzt irgendwie die beiden besten Spieler der zweiten Liga und die müssen dann wieder bei Bochum und Darmstadt und Werder auf der Bank gucken, wen die dafür dann irgendwie...
Ja, aber das ist doch das. Also aus Sicht der Spieler ist es doch, die jetzt bei St. Pauli wirklich ja glücklich sind, glaube ich. Ja, ihr stimmt zu. Erfolgreich sind, ihr stimmt noch mehr zu. Das ist doch für die ein Wahnsinn, jetzt noch zu gehen zum VfL Bochum, um neben Daschner auf der Bank zu sitzen. Das ist doch, die müssen noch ein bisschen ihr Leben gut
gestalten. Ich habe heute tatsächlich ein Snipsel irgendwie.
Das sind doch gute Menschen.
Ein Snippet gelesen von unserem Finn-Ole Becker, der gesagt hat, der war ja auch ewig lange in der Jugend schon da, sozusagen, und einfach dieses Momentum in der Bundesliga sich beweisen zu können, ist halt doch so extrem, dass ganz viel auf der Strecke bleibt, von dem er auch nicht gedacht hat, dass es auf der Strecke bleibt.
Natürlich.
So habe ich das so zusammengefasst. Und deswegen glaube ich,
Das ist doch vollkommen normal. Man darf doch, das sind alles junge Leute, die haben jetzt noch 5 gute Jahre vor sich. wollen alle, Bundesliga ist das Ziel, mindestens.
Das können Sie mit St. Pauli jetzt aber erreichen, das ist doch das Geniale.
Ja, aber mein Punkt wäre ja ein ganz anderer. Mein Punkt ist, die ungeklärte Vertragssituation von Hürzeler ist das eigentliche Problem. Weil die sagen alle, wir sind nur so gut, weil Fabian Hürzeler uns beigebracht hat, wie wir gewinnen. Und wenn der nicht weitermacht, und das wäre meine, also meine, ich habe Bleigießen gemacht mit Willi zusammen. Und ich hatte ein Bleistück, das sagte eindeutig,
das Runde muss ins Eck gehen.
Geschichte wiederholt sich. Und in Ende Februar wird uns Hürzi Baby erzählen, dass er der eine oder andere wird es nicht verstehen, aber dass er in Hoffenheim unterschrieben hat. Und das wird den ganzen Verein auseinanderbrechen lassen, wenn die Spieler sich nicht entweder darauf konzentrieren, dass es nicht nur Hürzeler ist, der sie zur erfolgreichsten FC St. Pauli-Mannschaft aller Zeiten gemacht hat, sondern dass sie das waren. Und das Zweite, was begriffen werden muss, ist, dass Fabian Hürzeler bitte, und so stelle ich mir das vor, ich habe gar keine Infos, wir palavern hier in der Taverne, wie wir auf der Tribüne stehen, wir haben wirklich keine Infos, und wenn wir Infos haben, dann verpacken wir die mit Gelogenem und Erwunschenem, so dass ihr nicht rausfindet, was wir genau wissen. Aber was ich mir vorstelle, ist, dass, wenn ich mir Bornemann angucke über die letzten 3 Jahre, dann hat er eine ganz klare, der hat so eine eisenharte Philosophie. Der sagt, es geht nicht um die Person, es geht um den Verein und um meine, es geht auch um mich, es geht um meine Idee vom FC St. Pauli. Und ich persönlich glaube, es geht um die Option. Und dass Bornemann sagt, nee, Freundchen, es gibt keine Option. Es gibt nur entweder FC St. Pauli oder My Way or Highway. Also entweder du suchst dir einen neuen Verein oder du committest dich über die nächsten 2 Jahre. Meinetwegen 1 Jahr. Aber das Commitment will ich haben. Und da zögert vor allem der Berater von Hürzeler, meine Vermutung, die von den Medien gedeckt wird. Aber naja.
Also es gibt doch einen Idealfall, der wäre so. Am Freitagabend um 22 Uhr, wenn sie alle nochmal das letzte Bier vor dem Samstagspiel gegen Lautern trinken, geht der Trainer in die Kabine und sagt, Männer,
Jungs, ihr habt unterschrieben.
Ihr wollt Bundesliga spielen, auch du, Bruder Hartl, das machen wir jetzt. Ihr spielt alle Bundesliga mit mir zusammen. Ich habe unterschrieben für ungefähr 7 Jahre plus 5-jährige Option. Und jetzt seid ihr alle am Start.
Und dann ist er erst 37 gewesen.
Die Option zieht sich mit der 5. gelben Karte pro Saison, zieht sich die Option automatisch.
Aber das Problem ist, und das ist die einige Gefahr, was ist denn, wenn sie jetzt, wir wollen es ja nicht hoffen und auch wir erwarten es ja auch nicht, aber du verlierst bei den ersten 4 Spielen der Rückrunde 3 und holst einen Punkt in Magdeburg zufällig.
Also das erste Spiel verlieren Vereins. Sie auf jeden Fall.
Also wir können ja ins Eingemachte.
Zu Hause gegen Lautern.
Dann in Düsseldorf.
In Düsseldorf gibt es eine Klatsch und dann gegen Fürth. Und in Magdeburg gibt es den ersten Punkt. Dann wird die Situation so sein, dass der Trainer, weil zeitgleich Wolfsburg 3-mal in Folge verliert, auf einmal auch echt keinen Bock mehr hat, jetzt auf Platz 7 oder 8 hier weiter zu gurken. Das gleiche gilt für Hartl und für einige andere. Und dann bricht das ganze Ding auseinander. Deswegen musst du jetzt, finde ich ja die Philosophie gut, entweder St. Pauli ja oder nein, das sehe ich ja genauso. Ich würde meinen Verein, wenn der auf dem vorletzten Platz ist, auf dem letzten Platz steht, wäre das der erste Grund, zum Verein zu gehen, weil ich den meinen Verein retten muss. Diese Philosophie haben noch nicht ganz alle internalisiert, wie man so sagt.
Nein, das können sie aber auch nicht, das kannst du von denen auch nicht erwarten.
Doch,
natürlich. Ja, ich wusste gar nicht, dass du so ein Romantiker bist. Ja,
natürlich, sie sind doch auch gute Menschen.
Sie haben Charakter.
Charakterentscheidung.
Ja, der eine oder andere. Und der hat auch übrigens auch Vertrag, der Charakter hat.
Nur, das ist doch die Story von Mannschaften, die immer wieder aufgestiegen sind, wie Heidenheim ja übrigens auch. Bei Union Berlin damals. Sie hatten so diese eigene Story, die sie geschrieben haben.
Ja, genau.
Und das ist natürlich, da bin ich ja bei dir, abhängig vom Trainer. Und dann bricht entweder alles auseinander oder aber es kann nochmal so einen Schub geben, zu sagen, zack.
Ja,
Es wird auch eine Krise geben. Das ist der neuralgische Punkt.
Und wir können nicht mehr alles gewinnen oder nicht mehr verlieren. Es geht gar nicht. Wir haben ein neues Jahr. Jeder von uns weiß, als St. Paulianer, wir haben ein gutes Jahr und dann haben wir ein schlechtes Jahr. Und vielleicht haben wir ja dieses Jahr sogar ein nicht ganz so schlechtes Jahr. Aber wir werden auf jeden Fall verlieren. Wir sind dran. Das Gesetz der Serie. Wir müssen irgendwann verlieren. Wir haben gar nicht mehr verloren, wir wissen gar nicht mehr, wie das geht, es muss sein.
Und ich darf mich dafür erinnern an den letzten Podcast, wo ich dabei sein durfte. Am Anfang der Saison war ja mein Geheimtipp, wer erinnert sich? Arimu. Der spielt jetzt bei Lauter, wenn ich es richtig weiß.
Ja, ich glaube, er ist aber aktuell wegen der 12. roten Karte aus
so, weil ich hatte so die, gesperrt. Diese, ich höre schon diesen Reporter. Ja, und das, diese Geschichten schreibt nur der Fußball. Ausgerechnet Arimu in der 89. Minute.
Ausgleich.
Macht das 0-3 und damit war das Spiel entschieden.
Ja, das wäre natürlich, das hat es so oft gegeben mit ehemaligen St. Pauli-Spielern, die tatsächlich dann...
Also das Tor musst du einrechnen. Wenn Arimu spielt, schießt er ein Tor oder legt ein Tor. Das ist doch klar. Also ich meine, dafür sind wir alle lange genug bei St. Pauli, dass das geht. Und das wissen auch alle. Obwohl, das habe ich mich in den letzten Monaten auch gefragt. Die sind wahrscheinlich so erfolgreich, weil sie diese ganzen Sachen, die wir glauben zu wissen, alle nicht wissen. Also weder Fabian Hürzeler noch wir wissen vom Ostfluch, also wir schon, aber weder die Spieler kennen den Ostfluch. Die haben einfach im Osten noch nicht verloren.
Also wer nicht
dieses Jahr sogar gewonnen.
Wer nicht mal 0-4 in Brandenburg bei Stahl Brandenburg erlebt hat, der kann nicht einschätzen, was das psychologisch für Dauerfolgen mit sich bringt.
Ja, deswegen haben wir doch seit Monaten das Gefühl, das ist gar nicht unser St. Pauli, das da spielt, sondern irgendein anderes. Das ist das FC Bayern München der zweiten Liga, hat nur einen komischen Namen, heißt FC St. Pauli. Aber das wird sich dieses Jahr alles zurechtruckeln in der Rückrunde, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden, wenn es gut läuft, also meine Prognose für die Rückrunde, haben wir schon Prognosen gemacht.
Willi fängt an, Willi gibt die erste Prognose.
Also was sollt ihr wissen, auf welchem Platz wir landen?
Nee, wie das so läuft.
Naja, also ich
also keinen Platz nennen, aber wie es so läuft.
Doch, Platz auch. Aber
ja, Platz schon. Ja.
Also ich glaube, also gefühlt würde ich sagen, also in den ersten 4-5 Spielen, das wird, ich sag mal, eine Niederlage werden. Ein Sieg und 3 Unentschieden.
Was ja quasi wie noch eine Niederlage wäre. Oder
was wie noch eine Niederlage wäre. Einfach so aus dem Gefühl, dass ich jetzt gerade habe, vielleicht sage ich morgen schon was anderes.
Ja, ist aber ganz gut.
Aber das ist jetzt so ein, weil man jetzt gerade so einen Punkt hat, wo man eine relativ große Enttäuschung als Fan verspürt durch diese ganzen Niederlagen, durch die Unentschieden-Serie, die man hatte, die alles gefühlte Niederlagen waren und natürlich nicht
wirklich Niederlagen. Ja, wundervoll.
Das ist so
ein freudscher Lapsus. Muss dabei sein.
Ja, natürlich. Und dann denke ich natürlich auch, okay, dann soll das so sein. Und dann kann man sehen, ob man wirklich dieses Rückgrat hat und aufsteht und sagt, ja, jetzt, das kann uns gar nichts anhaben. Jetzt kommen wir und jetzt marschieren wir da richtig auf Richtung Tabellenspitze wieder zurück.
Also du meinst, am Ende haben wir nochmal ein Momentum, das uns nochmal reinrutschen lässt in die...
Naja, ich sag mal so, mein Tipp wäre tatsächlich 4. Platz.
Oh, das wäre sehr St. Pauli-like.
Nein, Markus, das finde ich also... Ich meine, wie gesagt, seit 75 kenne ich das und es wäre eigentlich der Normalfall, dass es der 4. Platz wird. Und Nick Hornby, um wieder zurückzukehren zu unserem Literaten, würde wahrscheinlich sagen, das ist typisch. Genauso wird es sein wie immer. Kurz vor Ende geht es alles in die Grütze. Ich packe meine Sachen, ich hau ab, ich habe keinen Bock mehr.
Es gibt aber auch Vereine, die haben einfach eine DNA. Ne?
Jetzt statistisch gesehen
hat Willi recht.
Wenn ich es richtig gelesen habe, war so, St. Pauli hat beim Rückrundenstart 3-mal verloren, 3-mal unentschieden und 4-mal gewonnen. Irgendwie so. Also, machen wir es kurz. Gegen Lautern bin ich Optimist. Ich glaube, das wird, weil Arimu vielleicht noch irgendwo Schulden hat, die er zahlen muss, könnte es auch ein Eigentor in der 89. werden. Vielleicht bei Hartl.
Also, bewahre. Das war jetzt Satire.
Aber Arimu, ganz kurz, Arimu und Fehlpässe ist ja jetzt auch nicht unbekannt. Es ist also gar nicht so, dass es unwahrscheinlich ist, dass das ein Fehlpass spielt.
Das stimmt.
Aber pass auf, jetzt kommt Folgendes. Nach dem Spiel gegen Lautern, erster Schritt. Zweiter Schritt in Düsseldorf. Jetzt muss man überlegen, kommt St. Pauli zurecht mit diesem Handballstadion, was es in Düsseldorf gibt? Weil ich glaube, die werden noch auf der Handballfläche spielen, wenn ich es richtig weiß. Ist, glaube ich, noch nicht umgebaut. Das heißt, sie spielen auch 7-7, in dem Fall gegen Düsseldorf. Und dann kommt die entscheidende Situation. Ich möchte am Spieltag gegen Fürth ins Stadion gehen und möchte sagen, wenn sie heute gewinnen, haben sie 12 Punkte Vorsprung vor dem HSV. Nee, ist ja theoretisch gar nicht möglich. Sind so 9 Punkte Vorsprung. 9 Punkte Vorsprung vor dem HSV, wenn sie heute gewinnen.
Oh,
dann Markus. Hätte ich ein schönes Gefühl gegen Fürth.
Markus weiß, wie er Emotionen anspricht. Ne, da merkt man den Profi.
Wahrscheinlich war Markus im Stadion in Düsseldorf und hat gedacht, wieso habe ich an die Oberrang gekauft und wieso ist der Handball so viel kleiner als der Fußball, dass ich ihn noch weniger erkennen kann.
Unglaublich. Übrigens, wir müssen noch mal ganz kurz sagen, wir sind in der Taverna Placker in der Schanzenstraße und wir bekommen hier gerade ein Uso, was machst du so, ausgegeben. Das übrigens gilt für alle, die mit dem St. Pauli Pop Podcast hier in die Taverna kommen und sagen, hallo, wir sind vom St. Pauli Pop Podcast, ihr bekommt ein Uso vor dem Bezahlen.
Orchi, orchi.
Ja, Mars.
Ach ja. Denn wir haben hier mit dem, wir sind, Leute, die uns öfter hören, wissen, dass wir öfter in der Taverne aufnehmen, weil wir einfach der Podcast sind, der kein Studio hat und wir haben auch kein Zuhause. Wir sind hier einfach immer auf St. Pauli unterwegs und wir lieben
unser St. Pauli ist auch unser Zuhause und unser das gehört dazu.
So sieht's aus.
Digga, das ist doch richtig. Das hast du doch gut gesagt. So, jetzt schmeiß ich noch einen rein.
Ja, sag du mal.
Eure Meinung zu St. Pauli, weil sie aufsteigen wollen, muss man in der schwierigen Phase ältere, erfahrene Spieler holen, die
wollen wir noch mal abhaken, dass wir diese
Platz Ausblick, brauchen wir noch.
Dein Platz. Du wolltest sagen, wir werden Meister. Also, Meister der zweiten Liga, wolltest du sagen. Ich habe mich ja festgelegt auf dem vierten, weil das also so langweilig ist.
Ich lag am Anfang der Saison mit Aremu, glaube ich, falsch. Aber mein Satz war damals, sie werden die wenigsten Gegentore haben. Ihr erinnert euch? Und deswegen sage ich jetzt mal ganz optimistisch, am Ende steigt man als Meister auf. Es muss auch Würde haben. Man kann uns unsere Punkte nehmen und unsere Stimmung nehmen, aber unsere Ehre nicht. Wir steigen mit Würde auf Platz 1 auf.
Das erste Mal vor dem HSV stehend.
Ja, als 1 geht ja gar nicht anders.
Deswegen.
Okay, das ist mal eine Ansage, Markus. Sehr schön. Sehr schön.
Also ich.
Aber Erik,
lass
noch,
mich raten. Du sortierst dich irgendwo dazwischen ein.
Nein? Ja, ich muss ehrlich gesagt noch überlegen. Ich muss mal beim Palavern mir überlegen. Also ich versuche jetzt mal geistig diese Rückrunde durchzuspielen. Und ich bin da bei Mannschaften wie Holstein Kiel, dem HSV sowieso, Schalke und Hertha, weiß man jetzt nicht, ob die noch eingreifen. Fürth, der FC St. Pauli, Düsseldorf, das ist ja schon eine große Gruppe. Und ich glaube wirklich, dass wir so, wie man das so schön sagt, so gefestigt sind, dass wir aus dieser Gruppe nicht rausrutschen. Wir werden eine Delle haben und ich glaube auch, bin da bei euch oder bei Markus, dass diese Delle relativ schnell kommen wird, weil wir ein neues Jahr haben und alle müssen sich erstmal darauf einstellen, dass Conor Metcalf und Jackson Irvine nicht dabei sind. Das kann auch kein 17-Jähriger, 19-Jähriger, wie alt ist er eigentlich?
19
aus Union jetzt urplötzlich kitten. Das kann auch keine Erfahrung kitten, die nicht gesund und standhaft ist. Das kann auch kein Maurides kitten. Das kann, also ich glaube, wir werden einen sehr holperigen Start haben und werden wir werden raus diffundieren aus den Top-Rängen und jeder wird sagen, ach, das war's jetzt mit St. Pauli. Die haben so einen, die sind erblüht und sahen wundervoll aus, aber jetzt ist vorbei. Und dann wird man einfach die Stamina sehen, die in dieser Mannschaft ist. Und wir werden bis zum Schluss, und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Oliver hat es gesagt, in unserem Blutgrätsche-Podcast, hat gesagt,
liebe Grüße Olli.
Liebe Grüße an Olli und wir haben ja die beiden Podcasts getrennt, ihr hört jetzt den St. Pauli Pop-Podcast, aber wenn ihr den Podcast mit Oliver, wo wir über den Hamburger Fußball, auch den HSV reden, mögt, dann abonniert bitte die Hamburger Blutgrätsche und in der hat er gesagt, entscheidend werden sowieso die letzten 3-4 Spiele und genauso wird es sein. Wir werden in Schlagreichweite bleiben. Wir werden nicht 1 sein, nicht 2. Wir werden keine Überflieger, sondern wir schnöseln da so mit. Wir verlieren auch mal, aber wir werden nie ganz abreißen lassen. Und in den letzten 3 Spielen, da wird sich entscheiden, ob diese Mannschaft und ob die Verträge und ob auch die Vision, die diese Profimannschaft hat, hinhauen. Und deswegen werde ich prognostizieren Platz 3 und Relegation lege ich mich auch schon fest gegen
Duisburg.
Nee, Hallo, Platz 3, habe ich gesagt.
Ach so. Also er hat nur Relegation und das ist ja immer so dehnbar. Ne? Das geht ja auch nach unten. Das ist
immer Duisburg.
Das geht ja mal nach unten mit Duisburg.
Weil wir als alle St. Paulianer wissen ja, wir haben noch wie viele Punkte? 6 Punkte bis zum Klassenerhalt? 8 Punkte?
Sowas, glaube ich. Also irgendwie sowas.
7 oder 8, 2 oder 3 Jahre. Wir haben noch 2 oder 3 Jahre.
Relegation gegen, sag?
Relegation gegen Werder Bremen. Und wir werden Werder in die zweite Liga schießen und sind da oben.
Also das ist meine Prognose. Meinen vierten Platz würde ich noch relativieren und sagen, ja, wir werden in diesem Jahr Vierter, aber in dem Jahr drauf, also 2024, 2025, werden wir souverän aufsteigen. Nee, ich weiß nicht, wer der Trainer ist.
Nein. Das zählt nicht.
Im Übrigen darf ich nochmal daran erinnern, gegen Werder Bremen gab es mal einen, als sie aufgestiegen sind, 77, ein 3:0, erstes Spiel der Saison, 2 Tore von Horst Wohlers oder Franz Gerber, ich weiß es nicht mehr.
Aber Schlangenfranz.
Anekdote der alten Zeit.
Apropos Schlangenfranz.
Darf ich noch einen Pinkus haben, bitte?
Ja, das heißt also, eure Begeisterung über den neuen kurzzeitigen Erwerb auf Leihbasis eines Spielers
von Union Berlin ist... die ist ziemlich groß, weil...
Ich meine, er hat Champions-League-Erfahrung gegen Real Madrid gespielt.
Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich bei solchen Sachen immer wieder Bornemann abfeier, weil der Mann einfach, Markus hat es mal Jugendforsch genannt und der hat das aber durch, der zieht das durch. Zusammen Jugendforsch mit Fabian Hürzeler und dann hat er gesagt, okay, jetzt Jugendforscht. Wir kommen ja bestimmt auch noch auf unseren U17-Weltmeister nachher, aber der FC St. Pauli ist immer gut gefahren, wenn er mit jungen Spielern, die durchstarten wollen und die offensichtlich Talent haben, wo jeder sagt, oh, das ist jetzt aber ein Wagnis, den einzusetzen. Ich meine jetzt Bornemann.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich will ja nur in einem Punkt, ich teile das ja auch, dieses Jugendforsch, dieses Setzen auf Talente, aber das Problem ist, da musst du ihnen einen 3-Jahres-Vertrag geben. Und dann musst du ihn langsam aufbauen und dann muss er fest verankert werden.
Nein, aber der ist doch schon bei Union Berlin.
Ja, der ist bei Union Berlin, aber jetzt wird fest er auf Leihbasis für 6 Monate geholt. In einer Phase, wo du eigentlich hättest du Paul Breitner holen müssen in dieser Phase. Du
brauchst ja aber entschuldige mal, das Angebot ist folgendes. Wir brauchen dich, der du sofort so gut bist wie Conor Metcalf oder Jackson Irvine, der genügend Spielgrips hat, um sich sofort einzufügen in unser komplexes System. Und du musst auch noch Bock haben, dass du wahrscheinlich nur eine Spielgarantie für 8 Wochen hast.
Ja, das stimmt.
Hallo? Was ist das für ein Angebot?
Also, und der Verein muss sich freigeben.
Das kommt genau. Habt ihr das Spiel gesehen, wo er gespielt hat, das Freundschaftsspiel? Also er hat wirklich sehr gut gespielt und er verkörpert tatsächlich das, was ihn meiner Meinung nach auch sofort in die Startaufstellung bringen wird. Dass er wirklich gleich diesen Part spielen wird, weil er tritt souverän auf, hat eine ganz tolle, souveräne Körpersprache, hat eine gute Ausstrahlung am Platz und spielt ganz tolle, offensive, vertikale Pässe. Ja,
mehr davon.
Ja, das ist einfach...
Zeig doch mal Bilder, du hast doch Videos gemacht. Zeig doch mal. Auf der Videokassette.
Mir reicht das, wenn ihr meine Worte denkt, wenn ihr ihn am Samstag spielen seht. Also ich bin relativ sicher, dass er uns tatsächlich, dass er genau das macht, wo wir sagen, oh, das war jetzt aber mal ein geiler Pass.
Ich liebe das für die, weil die Mannschaft, ich weiß, dass die Mannschaft oder Teile der Mannschaft und Teile des sportlichen Etablissements beim FC St. Pauli unseren Podcast hören und deswegen, der fing viel zu, also wir sind halt St. Pauli, wir sind halt Fans, wir sind auch irgendwie Anwälte unserer selbst und Anwälte denken ja immer an das Schlimmste, was passieren kann und deswegen ist das so wichtig, Willi, ja. Verdammte Scheiße nochmal. Das ist einfach schön.
Überleg doch mal, wie war es mit einem Mamouche, der geliehen wurde, wusste er bleibt, Iran Salazar. Das sind jetzt alles, da kann man Geschichten, Karten rausziehen, ja, wie auch recht, immer. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass er in kurzer Zeit, ob das jetzt dazu führt, dass wir noch erfolgreicher werden oder so erfolgreich bleiben.
Das macht ja Zoller.
Also dazu hätte ich auch schon eine Info. Ist nichts mit Start, ist nichts mit Kader, also ist noch nichts mit gemeinsamem Training, gar nichts. Er ist noch weit weg vom Team, es ist immer noch Rücken und immer noch keine Kaderzugehörigkeit und er wird jetzt auch nicht im Kader spielen.
Bei Fortuna Düsseldorf machen die 3 Kreuze hinter dem Vertrag, den er eigentlich unterschreiben sollte.
Wo schon Simon draufsteht, nur der Nachname noch fehlt.
Und es ist ja wirklich das, was jetzt weiß ich auch nicht mehr genau, wer das war. Warst du das oder war Markus das, der gesagt hat, Simon Zoller, nee, ich glaube, es war auch Oliver, der gesagt hat, Simon Zoller spielt zwei gute Spiele im Jahr.
Nee, ein gutes Spiel.
Du warst es,
das ein gutes Spiel, genau. Ein gutes Spiel, zwei Tore, zwei Vorlagen und 33 Spiele mit der Note 5,5 im Durchschnitt. Kein Tor, keine Vorlage. Ich habe ihn jahrelang beim Managerspiel, was ihr alle kennt,
kann man
die Spieler kennenlernen. Und man weiß, jeden Montag im Kicker weiß man, ist es eine 5 oder 5,5. Aber eigentlich braucht St. Pauli so einen Typus. Der muss ja gar nicht, der kann ruhig eine 5,5 kriegen. Der muss die jungen Spieler, die ihr ja gerade so gelobt habt, da teile ich jetzt, ihr habt mich überzeugt, das ist richtig.
Okay. Vor einem Sturm würde ich übrigens sagen, genau, das fehlt. Das
genau. Stimmt. Und dann brauchst du einen.
Jetzt überleg dir mal, du hast so einen Albers vorne, der gleiche Kategorie ist. Also ein erfahrener Spieler,
ja,
also nicht so die Bundesliga-Reihe.
Das Standing hat er nicht.
Ja, und der hat sich völlig aus dem Kader gespielt. Nach dem fragt keiner mehr. Sogar ein Maurides hat ihn locker überholt. Wo man so denkt, okay, was ist
übrigens,
der hat Startelf gestanden in den ersten 5 Spielen?
Ich glaube nicht, dass. Also die Hörer stellen sich das jetzt so vor wie beim Dom. Will dieses Pferderennen, wo du die Bälle in diese Dinge wirfst und wenn du die 12 triffst, dann geht dann ein Pferd weiter nach vorne. Im Training kann niemand Albers überholen, weil, und das ist die Tragik dieses Menschen, er sowieso nur schwer in das System von Fabian Hürzeler passt, als
Zielspieler
im 5-Meter-Raum. Aber jetzt ist ja noch einer da, der sozusagen der Hoffnungsträger, der auch sehr teuer war. Also wer hat das heute gesagt? Irgendjemand hat heute gesagt, ich habe mich mit meinem Kollegen, der neben mir sitzt, über Bornemann unterhalten. Und er meinte, ja, Bornemann ist ganz geil. Auch die Entscheidung und die Transfers, die er hatte, aber die Transfers ab einer Million, die hauen irgendwie nicht hin. So wie Nemeth und Zoller. Und da dachte ich so, das ist eigentlich ein schöner Satz für den Podcast. Also vielen, vielen Dank, dass ihr mich drauf gebracht habt, weil tatsächlich finde ich, ist Albers wäre die bessere Wahl anstatt Zoller.
Vor allem war er schon vorher da.
Weil er erstens vorher da war und zweitens.
Aber Zoller will es jetzt allen beweisen. Der lebt so jemand, der
auch über das Vertrauen, das man
ihm
gibt. Er ist auch noch Däne.
Aber darf ich
kurz. Darf man sowieso nicht kritisieren.
Hinterfragen bei euch: Die letzten Spiele wurde ja Maurides ab und zu eingewechselt. Und es gab auf der Südkurve in der Berichterstattung im Sekundentakt eigentlich positive Bewertungen von Maurides über seine Spielweise.
Positive oder nicht positive?
Positive. Ich war eher negativ, mir ist ja nicht so aufgefallen, aber neben mir rechts oben unten gab es durchaus, wir haben bei uns so ein System in der Südkurve, da werden immer Noten hochgezeigt, dann sozusagen, wenn einer einen Pass spielt, so wie beim
Eiskunstlauf. Also wie bei Katharina Witt.
Ja genau, wie bei Katharina Witt. Wenn Noten hochgezeigt und dass man so gleich so eine Kickernote hat und so.
Das ist ja bei uns
auf der Nord anders.
Da werden Biere hochgehoben.
Ja, da steht dann, oder steht so Schilder mit No War oder No Racism. Also so die wichtigen Sachen.
Aber er wurde ganz positiv wahrgenommen, der Maurides. Und die Frage ist, ob er möglicherweise mal in der Rückrunde eine Chance bekommt, auch mal von Anfang an zu spielen.
Das geht eigentlich noch nicht, weil er eigentlich noch keine richtige Fitness hat. Weil ich habe das Gefühl, dass wenn er kommt, die Luft für die 30 Minuten, die er dann spielt oder 25, dann auch schon aufgebraucht ist.
Ja, und er braucht ja auch viel Luft, um mit seinem Mitspieler zu kommunizieren. Und aber ich meine, wenn irgendjemand St. Pauli ist, dann ist das der Mann. Also ich habe mir heute mal wieder das Meme reingespielt auf Instagram.
Mit dem Kuss?
Mit dem Kuss nach der gelben Karte. Ich meine, er kriegt eine gelbe Karte. Der Typ, den er gefoult hat, frotzelt ihn an oder geht hin und küsst ihn auf die Stirn. Ich meine, Alter, wie fett ist der Typ? Wie fett ist der Typ? Es ist einfach so viel Liebe. Eigentlich auch scheißegal, ob er trifft oder nicht. Der macht einfach den Unterschied da vorne, macht er den Unterschied im Sinne von Ansprache am Gegner. Und da kann er viel mehr, würde ich mal sagen, als die Youngsters, Elias Saad oder Afolayan oder so. Da ist er einfach dreckiger. Der ist da vorne dreckiger. Deswegen würde ich mir tatsächlich wünschen, dass der in der Rückrunde eine sehr viel bedeutendere Runde spielt. Ich kann mir aber auch vorstellen, und das wäre auch mein Wunsch, Also nichts gegen Simon Zoller, aber du bist ja auch anderswo schon glücklich geworden und Fußballgott. Ich hätte gerne noch ein Revival von Andreas Albers.
Ja, also ist jetzt einer von zwei Spielern bei mir auf dem Bierdeckel, wo ich sagen würde, okay, da ist die Rückrunde ganz schlecht, die Hinrunde.
Ach so, die gehen noch zum Februar mal.
Nee, ich glaube mit gehen nicht, also die werden auch nicht
verliehen. Also einer wird ja noch verliehen.
Ja,
nee. Eggestein also, oder...
Nee, ja, also ich glaube, nee, also es ist wirklich unglücklich und der Start hätte für die Rückrunde nicht unglücklicher sein können. Bei ihm und beim, ich finde, Bukalfa ist der andere Kandidat, wo man jetzt gedacht hat, okay, da waren ein paar Chancen da und hat man eher das Gefühl, dass es sich von der Startelf noch weiter entfernt hätte. Und das ist, wie ich finde, auch ein bisschen schade, aber das ist halt auch gehört halt zum Fußball dazu. Aus der Startelf, da hast du halt 11 Spieler, dann hast du einen Kader, der da rumgebaut wird und da sind mal ein paar dichter dran und mal ein paar weiter weg. Und
ja, zumal du wenn du Jugend forscht als Überschrift hast, dann findet jemand wie Andreas Albers da nicht statt, wenn du auch noch einen Simon Zoller im Kader hast. Das ist doch auch vollkommen
klar. Also zumindest ist klar, also wenn wir jetzt noch bei der Transferphase, wo du fragst, ob wir noch wer geht oder geliehen wird. Ich glaube tatsächlich, es gibt eine vakante Position, die noch besetzt wird innerhalb dieser Transferphase. Und das wird jetzt nicht ausgeglichen mit einer Weitergabe von verschiedenen oder Abgabe von anderen Leuten. Ich glaube, der Kader wird bleiben. Und ich meine, dass wir uns noch einen rechten Außenbahnstürmer kaufen, der ein Linksfuß ist. Weil dieses Beuteschema mit Metcalf, also dieses über rechts kommen im Robben-Style, das ist was uns eine Energie immer gegeben hat, die uns noch unberechenbarer in der positiven Zeit der Hinrunde gebracht hat. Und dadurch, dass jetzt beim Asien-Cup Irvine und Metcalf am Start sind und Dafo tatsächlich ein bisschen schwächelt und Saad auch immer so seine Auszeiten nimmt, glaube ich, dass Saad tatsächlich in der Startelf stehen wird und Dafo tatsächlich als Notnagel auf rechts kommt.
Du meinst auf der rechts, also nicht Salihakas Seite, sondern die
genau.
andere.
Also eigentlich müsste das so ein Sinani-Spieler sein, der ein Linksfuß ist und tatsächlich auch Löcher reißen kann und auch mal aufs Tor ziehen kann und auch Torgefahr aus.
Aber es kommt ja irgendwann der Kollege Banks wieder zurück, wenn ich es richtig weiß. Der braucht noch ein paar
Minuten. Der Schotte, aber ich glaube nicht,
dass der kommt angeblich nicht mehr zurück, weil er ist ja nur ausgeliehen.
Nein.
Der ist für die Saison ausgeliehen, aber, ne?
Ja, aber der wird wieder fit sein, weil
also ich glaube, jetzt
wird er wieder spielen.
Der hat, glaube ich, noch so 6-8 Wochen vor sich.
Aber ich glaube, der wird immer übrigens, nur Backup bleiben. Weil
by the way, weil wir jetzt sozusagen in der richtigen Fußnoten-Fachdiskussion sind, um Willis sehr konkreten Ansätze aufzunehmen.
Gibt es noch Transfers?
Ganz kurz, lass mich nur einen Satz sagen, weil das zentrale Element übrigens, und das ist eine Frage jetzt, wo Irvine auch nicht dabei ist, ist, ob Treu, und ich fand das war genial, wie der Trainer umgestellt hat, dass er Treu von der Außenbahn mehr nach innen geholt hat. Weil der so spielstark mittlerweile geworden ist und so überzeugend auch eine Omnipotenz hat, also eine Wahrnehmung auf dem Platz, dass ich glaube, dass Treu sozusagen noch eine höhere Bedeutung bekommen wird im zentralen Bereich. Und das wäre derjenige, der als Verteiler auch dann die Außen bespielen könnte, die dann sozusagen, und da kann man drüber sprechen, ob man noch einen holt auf der Außenbahn, muss man aber auch schauen, was der Markt hergibt. Also kein Quatschkauf, sondern das muss dann schon eine ernsthafte...
Ja, es gibt eine konkrete Aussage mit der Überlegung, man guckt sich die Kader an, ein Hoffenheim-Spieler wie Just One, der von Greuther Fürth gekommen ist, der wirklich keine Einsatzzeiten kriegt, wie hieß denn der Bochum-Spieler, der vom HSV mal... Nee, vom HSV mal... Ja, das ist ja auch noch einer. Quarteng oder so, keine Ahnung, jedenfalls gibt es ein paar Spieler, die einfach keine Einsatzzeiten, die auf der Bank sitzen, weil die Bundesliga-Kader zu groß sind und die tatsächlich dem möglichen Beuteschirm entsprechen. Und wenn da was passieren würde, wäre das auf jeden Fall eine Verstärkung für den Kader und würde auch sinnvoll sein. Ob das tatsächlich final passiert, muss man abwarten. Wir würden auch das auffangen können, wenn es nicht passiert.
Aber ich glaube, man kann mit dem Kader... Kann man auch aufsteigen, beziehungsweise du hast nicht eine Notwendigkeit.
Also mit dem
es Kader ist eine Frage des Spielers.
Also mit dem Kader würden wir Futsal-Weltmeister werden.
Siehst du, und du hast ja auf Platz 4 gesetzt jetzt. Da siehst du mal, wie es ausgeht.
Ja, weil Futsal ist eine bisschen andere Sportart, wo Elias Hart mal Nationalspieler war.
Ich wollte ja auch nur darauf hinweisen, dass ich es als genialen Schachzug des Trainers angesehen habe, dass er erkannt hat, dass Treu mit seinen Fähigkeiten auf der Außenbahn versemmelt, auf Deutsch gesagt, er ihn nach innen holt und als er sang spielerisch, und da hast du auch gesehen, wie sie miteinander, wie sie schieben mit Hartl, das ist einfach eine geniale, kluge Zurechtfindung sozusagen über den Trainer gewesen. Und dann siehst du mal, was ein guter Trainer auch in jungen Jahren schon leisten kann. Und das ist so ein Szenario. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sogar Treu noch stärker auf dieser zentralen Position spielen. Und da muss man gucken, wie sich der 17-, 19-, 13-jährige Unioner einfängt, den ihr ja so lobt.
Ihr nicht, ich.
Aber Erik hat genickt bis zur Tischkante.
Ach so, also ja, weil er
Musik gehört hat.
Er ist ja Opportunist. War Headbanging hier. Ist er so Kopfnicker-Musik gehört auf seinem Kopfhörer.
Ich denke immer bei Benny Dorm ans Schlafen. Benny Dorm. Also wenn ich da eingeladen, wäre, ich könnte da gar nicht in Wallung kommen.
Lustige Szene, überlegt euch mal, ihr seid irgendwie 10 Tage bei 20 Grad oder 17 Grad, kommt zurück und es sind minus 5 Grad und es liegt, ist Glatteis und Schnee und das heißt,
und dann kommt Kaiserslautern.
Und dann in 3 Tagen kommt Herr
Arimu.
Mit Dimitri Gramotzes und Arimu und wollen Punkte.
Wobei, das habe ich noch nie verstanden, wenn ich das sagen darf, seit also mittlerweile so 54 Jahren. Also, man geht in ein Trainingslager und es sind 20 Grad, mediterrane Luft und es ist alles toll. Man weiß aber, wenn man zurückkommt, spielt man ungefähr 4 bis 6 Wochen im Schneeregen, bei Matsch und bei Eisglätte.
Was ist daran nicht zu verstehen?
Wäre es nicht sinnvoller, nach Island zu fahren und einfach...
Da kannst du doch kein Fußball spielen.
Und die Fahrerinseln haben auch, die haben eine Halle, die Fahrerinseln. Da könnte man in der einen Halle, könnte man spielen. Auf Island kannst du auch Fußball spielen.
Natürlich. Ja, natürlich, aber nicht im Freien, im Winter.
Natürlich, aber das ist doch das Training, was sie jetzt brauchen. In kurzer Hose draußen auf Island trainieren, 2 Wochen lang.
Nein.
Nicht schön im Sommer Butschi Butschi und ein bisschen Cocktail.
Nee, Butschi Butschi natürlich nicht. Es geht auch nicht um das Golfspielen,
Markus hat einfach irgendwann die Abfahrt verpasst. Und ich weiß auch gar nicht, wer die Abfahrt verpasst hat. Wahrscheinlich ist der FC St. Pauli links abgebogen irgendwann mal. Nein, es geht nicht darum, und das haben wir ja gesehen gegen den HSV, da waren wir Werder Bremen und der HSV war das FC St. Pauli von früher. Wir können nicht mehr gut mit seifigem Untergrund und Schneeregen und sowas.
So meint er das, der Erik.
Genau, also und wenn ich einüben will, wie ich in der Rückrunde diesen Verein durch das Tor schiebe. Und irgendjemand hat dir heute Platz 1.
Die Arroganz der technischen Fähigkeit.
Ja.
Das Wissen um die eigene Macht.
Also Russland hat die Ukraine überfallen und wir haben egal wie viel Kohle ausgegeben, um 13 Sonnen auf diesen Rasen zu packen über den gesamten Winter, wo andere gesagt haben, okay, wir müssen die...
Die Drohnen für die ukrainischen Streitkräfte mal umrüsten und wir haben Sonnen aufgebaut.
Wir haben Sonnen aufgebaut und wir haben gesagt, okay, wir müssen, egal was der Strom kostet, ist aber uns vollkommen wurscht, wir müssen den Rasen retten. Und das ist ja lustigerweise auch die Nachricht der Woche gewesen, dass sich St. Pauli macht sich Sorgen. St. Pauli macht sich Sorgen um den Rasen.
Ja, also die spannende Frage ist,
warum? Weil wir eben auf keinem Acker mehr... Ein Acker bringt uns nichts mehr. Er bringt uns sogar weniger.
Wir erinnern uns an das Spiel gegen Werder Bremen. Auf glitschigem Eis damals. Und die einzige Frage ist, weiß Littmann mittlerweile, wie er sein Handy ausbekommt? Man auf die damalige Berichterstattung zurückblicken darf.
Nein, das weiß er wahrscheinlich immer noch nicht. Aber der Unterschied ist, dass der FC St. Pauli eben nicht mehr der FC St. Pauli wäre bei so einem Duell, sondern er wäre inzwischen der Werder Bremen. Und wir sagen, also auf so einem Acker können wir ja keinen Fußball spielen.
Und
bei dem wir gewinnen.
Übrigens darf man daran erinnern, dass nach dem Spiel gegen Werder Bremen war das Halbfinale gegen Bayern München, oder Viertelfinale, Halbfinale gegen Bayern München. Da hat eine Karte auf der alten Haupttribüne, ich bin nämlich Gast gewesen auf der Tribüne, weil ich auch mal mir was, ich wollte auch mal sitzen, für 100 Euro damals. 100 Euro habe ich dafür bezahlt. So viel zur Frage von Überzeugung und politischer Realität.
Ich habe
Kapitalismus pur.
Ich habe in der Zugegen Nord in der Ecke, wo jetzt die neue Ecke gebaut wurde, wo die Gästekurve jetzt ist sozusagen, da war damals unsere Heimat und ja, nicht weit weg ist sie immer noch. Neben dem Baum, genau neben dem Baum war es tatsächlich, wie Erik gerade eingeworfen hat. Und da war unser Zuhause zu dem Zeitpunkt und ja, es ist immer noch die Nord, jetzt sind wir da so ein bisschen variabler. Der Schaden ist neu. Es ist alles ein bisschen. Der Rasen ist toll. Sind wir nicht mal geehrt worden, sogar für den besten Zweitligarasen irgendwann dieses Jahr? Irgendwas soll
das
da machen.
Das wäre entsetzlich, weil das würde meine gesamte Philosophie von St. Pauli über den Haufen werfen.
Dann tut
weil, wir, weil wir niemals, St. Pauli niemals den Rasen geschont hat. Also es gab nach jedem St. Pauli-Spiel, was wir hatten damals in der Jugend,
der Grätschende.
Dazu muss ich sagen, ich habe wirklich 10 Jahre meines Lebens bei St. Pauli gespielt und ich habe, glaube ich, in den 10 Jahren ein einziges Mal auf dem Rasenplatz gespielt, sonst nur auf Randplätzen. Und die Beurteilung deiner spielerischen Fähigkeiten nach dem Spiel hat der Trainer festgestellt, indem er nur auf die Knie schaute und dann gesagt hat, der das meiste Blut und die meisten
Grandstücke
in seinem Knie hatte, der hat
das, der das verdient, gemacht. Die Dusche.
Ja, ja.
Und das zweite Aufbürsten der offenen Wunde.
Ja. Technik war ein Fremdwort.
Aber nichtsdestotrotz, aber ich glaube natürlich, ich weiß, was Erik meint. Erik meint natürlich, dass die Spielweise, das ist eine spielstarke Mannschaft, die wir haben, die halt beste, Fußball zelebriert.
Die beste seit Jahren, würde ich sagen.
Genau. Und deswegen ist natürlich das dem zuträglich, dass wenn die äußeren Bedingungen stimmen und der Rasen stimmt, dass es alles in die richtige Richtung gehen kann. Und dann zur Folge hat, dass es Einbahnstraßenfußball ist, hoffentlich.
Ja, die Frage wird aber sein, wenn du jetzt tatsächlich, und das ist das Entscheidende, das Spiel gegen Lautern, das kann stimmungsmäßig so ein Durchmarsch werden mit so einem 2-3, 4-0 oder also einem deutlichen Sieg. Wir wollen auch nicht despektierlich sein und auch nicht irgendwie.
Man muss den Gegner angucken.
Ja, und die haben sich verstärkt.
Ich glaube, die haben seit 6 Spielen nicht mehr gewonnen.
Ja, aber jetzt hast du erstmal wieder einen Neustart. Auf jeden Fall ist das der erste Sprung. So, und dann spielst du das Spiel in Düsseldorf am Samstagabend um 20.30 Uhr. Übrigens gegen St. Pauli, auch die Karten waren kostenfrei, ne?
Ja.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, es sind glaube ich 130.000 Anfragen für Karten als Summe.
120.000 Hamburg.
Wahrscheinlich. Und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, war das tatsächlich so. Und das Lustige war ja diese Doppelterminierung mit dem DFB-Pokalspiel, das dann am Mittwoch stattfindet. Danach hier am Millerntor. Gegen den gleichen Gegner, gegen Düsseldorf, dass das natürlich so Spiele sind, die natürlich für die Rückrunde
wegweisend sein können. Aber das ist doch auch klar, das ist so der typische Satz, so heute gegen den Verein, also gegen Düsseldorf, die vor 3 Tagen schon in der Liga gegeneinander gespielt haben, das sind so die Geschichten, die der schreibt. Pokal fand ich aber fair, glaube ich, dass die Karten nicht mit überhöhten Preisen gesehen. Und die waren ja wieder 1-1 umgesetzt. Ne?
1-1 umgesetzt, also ich glaube, das war der normale Listenpreis, also auch kein Viertelfinale Topzuschlag oder wie auch immer das dann heißen würde. Oder wahrscheinlich könnte das auch anders gewesen sein, wenn der Gegner attraktiver, also noch attraktiver
wäre. Muss ich dazu sagen, ich kam mir auf die glorreiche Idee, beziehungsweise um der Wahrheit die Wahrheit auch zu sagen, ein mit Südkurvensitzer sagte zu mir, er wäre klug gewesen, er hätte schon vor Wochen in Berlin ein Hotel gebucht für das Pokalendspiel. Weil er sagte, wenn er 10 Euro Stornogebühr zahlt, das ist dann echt ein guter Schnapper. Wenn die ins Endspiel kommen, ist er günstig dabei. Nun habe ich mal gegoogelt, ob es überhaupt noch Hotels gibt in Berlin. Das gibt es sowieso, aber ob die freie Plätze haben.
Und das ist und
ich muss Endspiel. Ehrlicherweise gestehen, fürs Endspiel wird schon ziemlich teuer. Das heißt, liebe St. Paulianer,
Früh buchen.
Dass ich das jetzt offiziell sage.
Damit ihr Saarbrücken gegen Düsseldorf sehen könnt.
Jetzt, wo die 5000 Leute, die zuhören für den Podcast oder beim Podcast, dass sie alle morgen natürlich Hotels buchen in Berlin. Aber die Idee zu sagen, man bucht ein Hotel und dann ist man so gewieft und kann, wenn es nicht klappt, warum auch immer, die Stornogebühr von 10 Euro zahlen und spart aber 80 Euro, weil das Hotel günstiger ist, nicht verkehrt. Und dieser Typ hat es drauf. Jetzt sage ich euch Folgendes. Dann kam er nach dem letzten Spiel wieder zu uns, Südkurve, und sagte, es gab doch damals zu Corona-Zeiten das Angebot, du kannst dir ein paar Hallenschuhe kaufen oder
eine
Jacke oder für die Corona-Zeit. Und er hat das Angebot angenommen, die Endspielkarte fürs DFB-Pokal-Endspiel. Und wie 15 Jahre lang, wenn St. Pauli ins Endspiel kommt, kriegst du die Karte. Er hat das gemacht. Er hat's gemacht. Wie genial ist das denn bitte sehr, dass er jetzt das Endspiel gegen Leverkusen sehen kann im Pokal-Endspiel in
Berlin. Und zu dem Zeitpunkt Berlin. Sind beide Mannschaften noch unbesiegt. Wie schön ist das denn?
Da muss eine verlieren. Und Hürzelmeier wird Nachfolger in Leverkusen.
Das nee, wird, auch das wird ja dann nicht
das
zählen.
Das wird die erste Niederlage.
Ja, genau. Das wird die erste für einen von beiden.
Das wird die erste Niederlage für Leverkusen.
Aber das zählt natürlich nicht als Niederlage, weil das wird ja dann
DFB-Pokal.
Im DFB-Pokal tatsächlich erst in der Verlängerung oder Elfmeterschießen entschieden. Und das zählt ja dann nicht als Niederlage mit rein nach 90 Minuten. Oh,
wundervoll. Wundervoll. Ist das nicht schön?
Ja, ein bisschen träumen.
Ist das nicht schön? Draußen liegt Schnee auf der Schanzenstraße. Wir sind hier in der Taverna Placca und es ist einfach. Heute sind wir aber auch ganz besonders gut aufgehoben, weil wir unsere beiden Lieblingsbedienmänner dabei haben. Die uns übrigens auch den Unterschied sagen zwischen normalen Sardellen und Sardellen, wo man den Kopf mit essen kann. Kopflos. Übrigens, wenn ihr mal hier seid, ich habe heute eine wundervolle Kombi gehabt. Normalerweise essen wir nämlich inspiriert durch Willi 501, also
vegetarischer Tofu eingelegt in Tzatziki Sesamknödel.
Die Fleischplatte Placca quasi mit Gyros, Schwein, Hack, Beefsteak und sonstigen Schweinereien zusammen mit übrigens sehr, 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 sehr leckeren. Wenn ihr hier mal die Schlachtplatten nehmt, die Kartoffel, nicht die Pommes, sondern die Kartoffelchips. Die sind super lecker, wirklich sehr lecker. Das sind frittierte Kartoffelscheiben, die unfassbar lecker sind. Da bin ich auch beinahe wieder reingefallen, weil die einfach, die sind das Highlight dieses ganzen Essens. Aber heute habe ich für quasi dasselbe Geld einen Bauernsalat mit echtem griechischen Bauern drin, wurde mir versichert. Und Sardellen. Oh, das war auch so lecker.
Oh, war lecker.
Sah sehr gut aus. Jetzt habe ich zwei, drei Bier und jetzt geht's mir einfach gut.
Und jetzt kann das Wochenende kommen. Ach nee, warte mal kurz, Mittwoch.
Ja, aber morgen ist der kleine Donnerstag.
Ja, morgen gibt es die Aufstellung von heute Wochenende. Heute Abend gibt es den Kicker schon, da kannst du schon mal sehen, wer spielt, wo euer dynamischer Unioner spielt, wo mein Treu im Mittelfeld. Er muss im Mittelfeld auflaufen und die Spielmacherposition beziehen, wo der spielt, wo Aremu spielt.
Spielmacher, ist das nicht Hartl?
Beide zusammen.
Ah, Doppel-Hartl.
Das wär's zu offensiv. Aber wie auch immer. Es wird spannend werden. Das wird eine schöne, spannende Geschichte. Platz 1 von mir, Willi Platz 4, Erik Platz 3. Relegation 3. Gegen Bremen.
Platz 3 gegen Bremen, habe ich gesagt, Duisburg. Ne?
Erstmal gegen Duisburg. Und dann geht es ins Halbfinale. Und
oh, ist das nicht, habt ihr das gesehen, Duisburg jetzt? Der Freistoß von Knoll?
Ja.
Oh, Wahnsinn. Also ich habe mich so gefreut für ihn, weil wir haben ihn ja hier auch gedisst als Posterboy, Jack Daniels Posterboy und so. Das hat mir auch ein bisschen leid, weil der Abgang war ja jetzt auch nicht so richtig schön. Und auch der Angang... Noch ein Glas, oder?
Nee. Ich weiß, wie das geht hier.
Der Angang von ihm bei Duisburg war ja auch nicht so, wo man... Und dass er jetzt einfach so ein Tor, wie er bei uns im ersten Spiel gemacht hat, einfach kompromisslos gut platziert, einen Strahl ins Tor aus 20 Meter Entfernung, wundervoll. Also schöne Grüße gehen raus an Marvin Knoll, der uns vielleicht auch noch hört, wer weiß.
Kannst du eigentlich nochmal dafür sorgen, dass wir unsere Fans dazu auffordern, für das Tor des Jahres abzustimmen?
Oh ja.
Für Conor Metcalf?
Es gibt in der Sportschau, ich weiß nicht wie lange noch, aber wahrscheinlich bis zum Wochenende. Das heißt also, ihr habt jetzt noch Gelegenheit, packe ich in die Shownotes den Link. Aber ihr könnt einfach mal sportschau.de und den Tor des Jahres. Conor Metcalf ist, glaube ich, die Nummer... Auf jeden Fall.
10, 10. Auf jeden Fall gegen Holstein Kiel.
10.
Ich glaube, die 8 war es. Gegen Kiel, ja. Und irgendjemand hat mich auch gefragt, warum haben wir eigentlich die Spiele gegen Kiel gewonnen und gegen Schalke und so. Das ist ganz einfach. Wir haben früh Tore geschossen. Unser Tore, von denen wir dachten, huch, was ist denn hier los?
Ja, natürlich. Also Tore schießen, das wird auch der rote Faden werden. Also um jetzt nochmal dieses Trainingslager abzuarbeiten und vielleicht abzuschließen. Das Ansinnen war ja, die Stabilität wieder in die Defensive zu kriegen und dass die Null wieder steht. Dann ist es nämlich auch egal, ob du ein frühes oder ein spätes Tor erzielst. Du bist auf jeden Fall am Ende der Sieger, der vom Platz geht. Deswegen wird die Achillesferse unserer Rückserie auch werden, dass diese Stabilität mit wenig Gegentoren, die auch Markus hier schon auf seinem Oberarm tätowiert hat, dass die Null stehen muss. Hast du eigentlich
aber das, eine
Doppel-Null? Also,
nee, aber das war noch, als, glaube ich, Medic noch bei St. Pauli war, oder war das...
Nee, tatsächlich ist es ja so, dass wir diese guten Zeiten mit wenig Gegentoren tatsächlich auch in dieser
mittleren Zeit, aber meine These, dass St. Pauli die wenigsten Gegentore bekommt, die war aufgestellt.
Das sagst du eigentlich jedes Jahr.
Jedes Jahr natürlich ungefragt.
Genauso wie du sagst,
St. Pauli,
Aremu schießt das erste Tor, egal bei welchem Verein er gerade spielt.
Als Vorstopper und letzter Mann, das nannte man früher so im auf Gantplatz Jargon, so wie
warst
ich.
Du warst Franz Beckenbauer.
Spielerisch ähnlich, aber nicht so schnell wie er. Das war dann mein Problem.
Aber ich muss auch mal eins sagen, diese arrogante Art aufzutreten.
Aber ich das ist nur politisch, aber das ist eine andere Geschichte. Die brauchen wir hier nicht vertiefen. Aber ich will noch mal eins sagen zum Thema Medic. Ich finde es ja echt bitter. Ich meine, zu Ajax zu gehen, ist schon, das ist eine Geschichte. Aber jetzt da irgendwie rumzukrebsen auf der Ersatzbank, und das wäre so traurig, weil es dann doch auch bei St. Pauli viele Spieler gibt, die. Ich hoffe nicht, dass es Becker auch noch passiert. Der hat ja am Anfang ein paar Mal gespielt. Und Becker hat das Talent eines soliden Bundesligaspielers, dass er irgendwie durch Zufälle und fehlenden Optionen, dass er irgendwann verkommt und dann irgendwie in die vierte Liga geht. Und das wäre
auch scheiße. Das liegt doch in der Natur der Sache, Markus. Das ist doch auch nicht so schlimm. Also in deiner politischen Karriere, wie viele Leute hast du da erlebt, die sozusagen hochgeschossen wurden und dann endeten sie in Emden als Stadtvorstand oder sowas?
Also mit mir einer. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Nein, das ist doch aber klar, aber das ist denn, deswegen bin ich ja Anhänger der Philosophie, die man haben muss. Mein Verein, da kann ich auch mal verzichten auf ein bisschen mehr an Euronen und Becker wäre zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, ein guter Spieler bei St. Pauli gewesen.
Also das geht so ein bisschen in meine Richtung, zumindest mit dem linken Fuß. Ich glaube, er ist Linksfuß.
Der wäre passend gewesen.
Er ist jetzt ein Achter, auch kein Sechser, sondern ein Achter.
Okay, also Andreas Bornemann, hier ein kleiner Tipp. Sieh dir doch mal ein paar Videos an von...
Bleib in Hoffenheim und nimm den anderen mit.
Genau.
Also die Variante mit Finn Uhl. Aber ich glaube nicht, dass das.
Fabian Hürzeler könnte ja zum Schein nach Hoffenheim fahren und mal ein ernstes Gespräch mit Herrn Meier führen. Und dann gehen nicht beide nach Hoffenheim, sondern beide kommen zurück.
Nach Hause auf den Kiez.
Pass mal auf, ich bin hier, um dich nach Hause zu holen. Nach Hause auf St. Pauli, ne?
Komm mit hoch auf den Wagen. Mignon, komm mal mit, dir geht's doch auch nicht gut hier.
Komm mal mit hoch.
Komm, nimm mal einen kurzen und dann eine Prosit.
Wir kennen uns ja, du brauchst auch kein Kondom.
Wir sind alles Brüder und Schwestern.
Oh, das wäre, also ganz im Ernst, das wäre die Nachricht der Saison.
Das wäre...
Meier ausgeliehen bis Ende der Saison mit Option beim FC St. Pauli. Oh, das wäre geil. Das fände ich geil. Willi, das war doch deine Idee. Markus, das war deine Idee. Ich weiß
Becker. Ja, klar.
Weil du Bayer gesagt hast.
Was habe ich gesagt?
Bayer. Meier. Nee, er sagt immer Meier.
Ich habe Meier gesagt. Ich meinte Becker.
Es ist ja
Beckenbauer,
Meierbauer. Franz, wir holen Franz zurück.
Was macht eigentlich Meier?
Meier hat gestern sich von Apotheke was geholt und ihm geht's hoffentlich heute besser.
Ja, genau. Nicht mal den Meier mit AI,
so, aber Freunde.
Becker mal ich natürlich. Marcel Becker,
so, das heißt Kaderbildung haben wir auch abgehakt. Gibt's noch Themen, die ihr noch tatsächlich? Also wir haben jetzt empfohlen, dass ihr auf jeden Fall am Freitag auf die Demo gehen müsst. Ja. Das wisst ihr, gegen rechts. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Heute hat der FC St. Pauli, und das fand ich ja eigentlich auch normal und logisch. Also ein Verein, der auf seiner Gegengerade stehen hat, keinen Fußball, den Faschisten, dass der diese Demo gutheißen würde, ist ja kein Wunder. Aber der FC St. Pauli hat sich auch noch exponiert. Und wir wissen ja, wie die Rechten und extrem Libertären dieser Welt sich am FC St. Pauli abarbeiten. Und deswegen finde ich das richtig geil, dass der FC St. Pauli gesagt hat, nicht nur der DGB und die Grüne Jugend und Friday for Future und der ASB wahrscheinlich und dieser Podcast rufen auf, am Freitag um 15.30 Uhr auf dem Rathausmarkt zu sagen, ganz Hamburg hasst die AfD, sondern auch der FC St. Pauli ruft dazu auf die Straße zu gehen. Und ich finde auch dieser Podcast, denn wir sprechen über Popkultur und Pop hat auch immer was mit Politik zu tun und auch Fußball und Kultur hat auch immer was mit Politik zu tun. Und es gibt in der Geschichte von Gesellschaften gibt es Momente, die einfach prägend sind. Führende Philosophen, von denen jetzt Momo Ruhls erzählen könnte, sprechen da vom Vorpolitischen, also dem, was in der Gesellschaft passiert, Momente, die einfach Politik prägen, von dem Moment an, wo sie reif sind, wo sie sich artikulieren. Und ich habe das Gefühl und auch die Hoffnung, dass die Gesellschaft, die sonst beobachtet, dass die jetzt sagt, nö, ich kann jetzt nicht mehr beobachten, ich muss jetzt auf die Straße gehen, um diesen Arschlöchern von der AfD und den Identitären und all denen, die versuchen wollen, im Trumpschen Sinne unsere Demokratie auszuhöhlen, zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und ich glaube, dass ich habe die Hoffnung und ich glaube wirklich, dass wir diesen Moment erleben und dass Christian Lindner in 2 Jahren sagt, ach, hätte ich das vorher gewusst.
Hätte ich den Diesel noch ein bisschen angehoben.
Dann hätte ich vielleicht mal meine Fahne nach dem Wind gehängt, aber ich wusste nicht, dass der Wind sich dreht.
Also St. Pauli Popkultur fällt mir noch ein, wenn ihr am Freitag nach der Demo tatsächlich weiterfeiern wollt, geht ins Knust. Da gehe ich auch hin und zwar ist da der 60. Geburtstag, wird da gefeiert von Andreas Dorau mit seiner neuen Platte im Gebüsch.
Kann man denn da noch hin oder ist das ausverkauft?
Ich glaube, es ist ausverkauft tatsächlich. Es ist, glaube ich, ausverkauft. Ihr könnt trotzdem hingehen, weil irgendwie passiert bestimmt irgendwas, dass man vielleicht...
Sagt aber, ihr kommt von St. Pauli Pop und dann kommt ihr schon rein.
Ja, ja, genau. Also das kann man auf jeden Fall machen. Ansonsten.
Nee, aber da musst du wieder Autogramme geben.
Oh, haben wir noch was für eine Playlist? Ich habe noch was für eine Playlist.
Ja, ich habe auch Mozart Estate, setze ich auf jeden Fall drauf. Und das neue Kungam Beyond, die neue Single von meiner Lieblingsband, habe ich mir schon rausgesucht. Kommt auf die St. Pauli, auf Spotify, St. Pauli Pop Playlist sozusagen. Markus, hast du noch ein, willst du was von Stone Foundation Paul Weller auf die Playlist oder?
Nee, ich will nicht gerade, aber doch, es gibt ich will nicht gerade, was ich mit Leo Manzi, Sträubing, Rüdiger Wenzel, Franz Gerber und all diesen legendären Stürmer verbinde. Wir haben ein gutes Konzert gesehen, Gino.
Oh ja.
Dexys, das war wirklich.
Dexys war da, sie waren wirklich überrascht.
Wirklich.
Ich habe mir danach die Platte gekauft tatsächlich und die ist wirklich sehr gut.
Sehr, sehr gut, also damals im, nicht Knus, nicht in der Kampnagel. Ich würde Dexys mal einschmeißen.
Ja, finde ich gut. Und ich bin tatsächlich die Woche drauf am 24. noch im Aalhaus zu Mathilda und Oysters. Auch Pop, Kultur, Pop, wie auch immer. Und dann wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, dass wir uns schon unterhalten haben über Stone Foundation tatsächlich, die dann im September.
Im September 2024.
Im Mojo, 29.
glaube ich. Wie immer. Und dieses Mal kriegen wir auch hin, dass die am FC St. Pauli am Millern-Tor auflaufen. Das kriegen wir hin. Seit 3 Jahren. Willi zeigt mir gerade so ein Schnacker-Symbol.
Ja,
so
aber das hat er gut geschnackert. Kannst du auch hinkriegen, dass der Drops ist noch nicht gelutscht, das kann auch was werden. Da hat Erik schon vorgearbeitet und dann
das stimmt.
Kurz vorm ersten Europapokalspiel gegen
irgendwann überrascht uns.
Brighton oder gegen Hull oder so, man weiß
Leeds,
es nicht.
Leeds United.
Oh. Leeds. Das kann auch Jahrzehnte dauern, bis Leeds Europapokalspiel
passiert. Der Leeds-Sänger ist ja Liverpool-Fan, vielleicht kriegen wir das hin.
Der Bassist ist
ein bisschen Leeds opportunistisch. Ne?
Ja. Der Bassist ist sowieso der geilste von allen. Mit seinem Hut.
Der ist
geht cool. Auch ins Fußballstadion mit seinem roten Leeds-Trikot und Hut auf. Das ist sehr lustig. Und seinem Performer-Hut sozusagen. Ja,
schöne Grüße gehen raus an die Stone Foundation. Und ich habe mal ein ganz großes Kontrastprogramm. Und mein Song für die Playlist Start 2024 ist Chic Deluxe von der Künstlerin Fuffi 50 aus Berlin. Ein richtig geiler Track, der einfach geilen Groove hat und einen Text, wo ich denke so, ey, ich weiß nicht, ich hätte dich in den 90ern auch schon abgefeiert, ich weiß gar nicht, ob du das als Kompliment empfindest, aber du, das ist aber richtig geil, das ist richtig geil. Hört euch Fuffi 50 an, die ist endlich mal wieder eine Frau, die was zum Hip-Hop beizutragen hat, und Chic Deluxe finde ich als auch als alter weißer Mann richtig geil. Und dann ist ja auch so geil, ich höre ja auch sehr gerne, sehr, sehr, sehr gerne beim Kochen den Remix von Willi, und dann höre ich was und dann Shazam ich es. Und es ist mal wieder von Purple Disco Machine. Das also, ist
okay.
Also Yo-Yo Disco würde ich nochmal raufpacken als Kontrastprogramm.
Yo-Yo.
Und ist übrigens Total Unison, ist das auch von dir? Von D-Stone?
Ja, ja.
Ja, das fand ich auch sehr geil.
Ja.
Das fand ich auch sehr, sehr geil.
Dann kommt das auch nochmal drauf. Da komme ich jetzt gar nicht näher. Da sprechen wir die ganze Zeit. Also ihr müsst natürlich auch nicht nur in Live-Konzerte gehen, auch ins Theater. Kampnagel haben wir schon erwähnt.
Und in Clubs müsst ihr gehen.
In Clubs müsst ihr
natürlich gehen. Da, wo Willi auflegt vor allem.
Ich habe heute ein sehr trauriges Gespräch geführt mit Stefan Funke. Sehr liebe Grüße vom Fundbüro. Weil ich ihn zufällig getroffen habe und ich habe Kameraaufnahmen gesehen, wo er das Schild abgebaut hat oder abbauen musste vom Fundbüro, das in die neue Location wieder aufgebaut wird. Und wo er mir gesagt hat, das ist leider nicht alles spurlos an ihm vorbeigegangen, dass er den Weg auch nicht mitgeht in die neue Location, aber sonst wohl schon relativ viele von der alten, also aus der Belegschaft dabei bleiben, aber es wird Narben hinterlassen und es wird alles nicht so sein wie vorher. Und ja, der sagte dann nur so, hat das bildlich nochmal zementiert, was da passiert, also dass jetzt wirklich die Abriss, also bis 2026 die Abriss, die Astra-Schube ist, glaube ich, schon zugenagelt.
Ich habe heute Fotos gemacht, alles zugenagelt, also von links vom Dönerladen bis zum Fundbüro-Eingang.
Also er meinte tatsächlich, das Einzige ist das Haus, was jetzt ein bisschen flacher ist, dass das wohl nicht betroffen ist. Ich weiß nicht, ob das der Döner, also irgendein Laden ist, der jetzt noch offen ist, der auch bestehen bleibt.
Ich war nicht an der Stresemannstraße unterwegs, sondern nur Max-Bauer-Allee. Aber Max-Bauer-Allee ist alles zugenagelt, auch der hintere Eingang vom Fundbüro. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, dieser ganz, ganz kleine Club da, wo es nur
ich weiß,
für mit, drei Leute Plätze gab.
Also. Mit B irgendwie
Backyard oder.
Nee, komm ich jetzt nicht drauf, jetzt hast du falsche Linie.
Ja, tut mir leid,
aber egal, aber. Und dann ist tatsächlich dass der Wagenbau noch der einzige Laden, der tatsächlich noch nicht mit der Räumung angefangen hat, aber was dann natürlich auch unvermeidlich ist. Man weiß aber noch nicht, wo der hingeht oder was.
Sehr lustigerweise feiern die ja aber seit November schon Closing-Partys. Also meine Töchter sind da ja seit 8 Wochen oder 12 Wochen immer wieder auf, jetzt aber die letzte, jetzt die letzte und jetzt die letzte. Aber wir sind da ja bei Markus Wiebusch, den wir ja hier sehr kritisch betrachten ab und an mal. Aber da hat er mal was Richtiges gesagt. Was für das Molotow gilt, gilt natürlich auch für alle Clubs von der Sternenbrücke. Das sind Clubs von St. Pauli und die brauchen eigentlich auch eine Entsprechung auf St. Pauli. Deswegen kann ich das total verstehen, dass der Betreiber vom Fundbüro sagt, ja, ich könnte jetzt den Club wieder in den Kasematten beim Hauptbahnhof aufmachen, wo früher das Tracks war. Aber ist das noch das Fundbüro?
Ja. Und ich glaube, nein. Bei Molotow ist, glaube ich, die aktuelle Situation sogar die, dass schon, sind da nicht schon die 30 Leute gekündigt worden sogar?
Ja, er plant das, also er muss ja, weil er ist gekündigt zu Ende Juni und er muss natürlich die Leute jetzt kündigen.
Ja, klar. Also alles keine schöne Situation. Das ist alles.
Du musst das runterfahren.
Wir enden mit dem Podcast so, wie wir angefangen haben.
Also aber jetzt mit, ein bisschen mit schlechter Laune. Das ist natürlich scheiße.
Ja, nein, aber wir haben
das eben runtergezogen.
Wir haben noch einen Politiker hier.
Nein, ich war damals innerhalb der Sternbrücke. Ich habe mir sogar die Anhörung in der Bürgerschaft live im ICE von Berlin nach Hamburg angehört, weil ich Anhänger der Sternbrücke war und gesagt habe, dieses Bauvorhaben ist monströs und der Trickbetrug mit dem Herauskaufen der Clubs, das war ein Trickbetrug von vornherein und es gibt noch Dokumente, da war ich mit Anhängern, Sternbrücke bleibt noch zusammen und habe gesagt, was können wir tun politisch, damit die Sternbrücke bleibt. Ich finde, es ist eine Herangehensweise der regierenden Politik in dieser Stadt, dass man einfach sozusagen mit ein bisschen Kleister und ein bisschen Penunsen versucht, die Leute rauszukaufen. Das ist ja alles ganz schicki und dann machen wir das schön. Und nein, Kulturen entstehen immer von unten und das ist leider das Ergebnis.
Dieses unten wird es an der Sternbrücke nicht mehr geben.
Ja, wird es kein unten mehr geben und das Thema ist, man hat aber die Clubkultur, jetzt bin ich wieder heiß geworden, weil du mich natürlich wieder gereizt hast.
Ja, das Thema ist...
der Politiker hat ja auch was sagen hier.
Ist das durch? Ist das durch? Ist durch. Ja, ist gegessen, die Messe ist gelesen.
Sozusagen. Also die Birne ist geschält, der Tropf ist gelutscht, abgetan, das soll man nicht weiter betreiben. Aber ich will nochmal sagen, auf das Thema Clubkultur.
Ab auf die Fette.
Das ist natürlich so, dass du schon vor Jahren hättest auch die Clubkultur finanziell noch oder besser ausstatten müssen. So, da gab es hier und da, wir haben viele Veranstaltungen.
Aber die Diskussion haben wir noch
aber nicht die nur Birne in Hamburg. Die ist überall so, klar.
Ich habe in Berlin mal ein Stadtmagazin gemacht. Das war 2003 bis 2006. Und da haben wir mit dem Clubkombinat gesessen und da haben die sich so beschwert, sagen, wenn wir nur die Aufmerksamkeit hätten, nur ein bisschen von der, die die Hochkultur dieser Stadt hat. Und Berlin hat schon, Berlin ist, die Clubkultur ist systemrelevant sozusagen. Systemrelevanter als in Hamburg. Und wenn das in Berlin schon nicht klappt, dann war mir ja damals schon klar, ich glaube, das hier auch nicht.
Ja, aber es ist ja einfach die Frage der Dimension im Haushalt. Also wenn du siehst, völlig zu Recht, Staatsoper und sonstige Subventionen, sind ja dabei, dass mittlerweile jeder demonstriert, die Staatsoper wird demnächst die Bühnen abbauen und auf die Straßen kippen, damit die Politiker sehen, wir müssen unsere Subventionen auch behalten. Ich finde nur, dass beim Clubkombinat und bei der Clubkultur wäre es mit wenigen Mitteln, hätte man sehr viel retten können an einer gewachsenen Struktur. Und da musst du auch nicht einwirken, sondern die machen schon ihr Ding. Aber es wäre gesellschaftspolitisch, und jetzt komme ich ja auf deinen Ansatz nochmal, wir müssen uns wehren gegen Radikalisierungstendenzen. Die schlechte Stimmung musst du natürlich auch schauen in diesen Bereichen, wo die sagen, pass mal auf, ihr gibt der Staatsoper Subventionen, ihr gibt dem Schauspielhaus Subventionen. Und das kriegen wir eigentlich als kleines Clubkombinat, wo wir gucken, dass wir jeden Tequila irgendwie gut abgerechnet kriegen. Also da, glaube ich, hätte man schon vor Jahren mehr machen müssen.
Also das ist auch so ein Zitat gewesen von dem Typen vom Funkbüro heute, der gesagt hat, das kann nicht sein, dass solche Clubs ihre Existenz darauf aufbauen, wenn sie ein Fassungsvermögen von 300 Leuten haben, dass die Zahlen, die man erreichen muss bei 290, weil sonst rechnet sich das nicht sein können. Das kann es nicht sein. Das heißt, die Clubkultur, die er mir nochmal geschildert hat, dass das irgendwelche Leute gesagt haben, okay, wir sind ein kreativer Pool, wir haben Leute, die haben lustige Ideen, wir probieren das einfach mal. Da haben 7 Leute eine Idee, die machen das, es kommen 14 Leute, egal. Beim nächsten Mal sind es 20 und irgendwann nach 20 Jahren hat sich das so, dann machen die einfach eine Idee und es kommen auf Zuruf von einem auf den anderen Tag 180 Leute, nur weil die das machen. Und das ist das, was gewachsene Clubkultur ausmacht. Und das muss das
sein. Ich bin ja immer hin und her gerissen. Ne? Also ich bin ja echt immer hin und her gerissen. Ich finde den Vergleich mit der sogenannten Hochkultur, den fand ich übrigens damals in Berlin. Wer möchte, kann mal die Web-Archive-Maschine anschmeißen. Das habe ich damals schon in Berlin geschrieben. Ich finde den Vergleich nicht okay, weil wir, also ich zähle mich mal zur Subkultur dazu, weil wir in der Subkultur diesen Vergleich immer verlieren werden. Weil kein Politiker, no offense, Marcus, kein Politiker kann sich profilieren damit, dass er eben 5 Jahre einen Club in Billstedt oder auf St. Pauli supportet hat, aus dem denn irgendwas entstanden ist, aber er kann sich profilieren, wenn er sich quasi für eine Oper einsetzt oder ein Theater oder für das, was wir unter Hochkultur. Wir müssen sozusagen, also das ist die Erkenntnis der letzten 20, 30 Jahre, wir müssen mit uns selber zurechtkommen und wir müssen uns dann, wenn uns sozusagen der subkulturelle Humus verloren geht, und das ist ja eigentlich das Problem auf St. Pauli, dass das das Problem in der Schanze, das Problem in der sozusagen nur mittelbar beim Fundbüro, aber das ist das Problem der Gentrifizierung, dass quasi der Raum für Subkultur einfach nicht mehr da ist.
Man muss es nicht an der Astrobrücke festmachen. Also guck dir das PAL an, was ihr zugemacht hat am 1.1. Das ist auch natürlich in der gleichen, das haben wir glaube ich beim letzten Podcast auch oder vorletzten auch schon erwähnt, dass die Clubkultur, dass da allein die Tatsache, dass es so ein Überlebenskampf jedes Jahr wieder ist, für so eine große Stadt wie Hamburg ist das.
Aber die Frage ist, warum entsteht das nicht woanders? Warum entsteht das nicht auf der Vettel? Warum entsteht
soziologisch gibt es natürlich gewisse Gründe, warum eine Kultur von unten entsteht. Und die Kulturschaffenden wollen gar nicht gepampert werden von oben mit Kohle, Kohle, nee, Kohle. Das widerspricht ihren Grundansätzen und ihrer eigenen Identität als Menschen, die etwas schaffen aus Überzeugung, aus Lust und aus Bock.
Das sind Freaks, positive Freaks.
Das sind positive Freaks. Da bin ich voll dabei. Und das wäre jetzt falsch, wenn Politik wieder so eine Glocke überstreift.
Nein, aber Freiraum geben.
Aber genau. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Freiraum geben. Und natürlich ist es so, dass du, wenn du auf Wählerwanderschaft oder Wählersuche bist, dann gehst du lieber in die Staatsoper und sagst so schön, wählt mal alle meine Partei und ich gebe euch nochmal irgendwie 200 Millionen Euro. Super. Es geht auch gar nicht um Millionen, aber es geht sozusagen, das eine ist die Schaffung von Freiräumen und das andere war in der Corona-Zeit insbesondere die Schaffung von Überlebenschancen. Weil die Clubkultur, wenn du sagst, ab 290 sind wir erst profitabel und das heißt ja eigentlich plus minus null und wir haben bis 300 an Gästen, haben wir überhaupt einen Plus in der Kasse, ist es so bei Corona so gewesen, dass es dann echt einbrach. Und da ist es dann schon, dass man mal sagen kann, ausnahmsweise, und das werden die Kulturschaffenden auch nicht ablehnen, machen wir jetzt mal echt ein Notprogramm, weil hier geht etwas verloren, was eine besondere Kultur der Stadt ausmacht. Natürlich kommen nicht 100.000 Leute und werden die Clubkulturen oder wird die Clubkultur oder die Stuben und sonstiges besuchen, aber es ist schon so, ich möchte in einer Stadt leben, das ist meine Meinung, die diesen Freiraum schafft, wo Kreative sich ausprobieren können, die hier auch leben und die hier ihren Raum haben und die nicht verdrängt werden und die nicht sozusagen nach Maßgabe von größer, geiler, renditenhafter gebaut werden. Und deswegen war ich sozusagen auch bei diesem Thema Sternbrücke so sensibel. Ich bin da groß geworden, das war meine Brücke. Nun gibt es technische Dinge, das muss man auch alles mit einbinden, aber ich finde trotzdem, es muss immer diese Freiräume geben und die wirst du niemals anleiten können. Übrigens, frag die Leute, die geilste Zeit in Hamburg war die Zeit, wo du noch Räume gehabt hast, wo noch Häuser zerstört waren damals, wo noch gar nicht jetzt groß gebaut wurde, sonstiges. Nee, aber das ist genau das, was entstehen muss. Und das kannst du in Notsituationen auch mal ein bisschen unterfüttern. Nicht pampern, aber ein bisschen retten wäre schon gut.
Ja, das Gängeviertel war das letzte Projekt, was doch in der Lage war, sowas zu
machen. Aber jetzt überleg doch mal, jetzt hat man so ein Momentum, dass jetzt drei Clubs sind da betroffen. Es sind insgesamt vielleicht fünf Clubs oder noch mehr, wie auch immer. Und dann kommt natürlich sowas wie, okay, das Neujahr fängt an mit der alten Umsatzsteuer sozusagen, also mit dem alten Steuersatz, der wieder 12% erhoben wird, wo die Leute dann wieder sagen, okay, warte mal, Gastro, ja, das sind wir auch, da sind wir auch betroffen.
Getränke war es übrigens immer 19.
Als Club jetzt. Es war ja tatsächlich bei der normalen Gastro. Ich bin jetzt bei der normalen Gastro.
Also ja, auf Essen war 7, auf Essen, genau. Trinken war 19. Also, genau.
Also gut, aber wenn du jetzt nur Clubkultur natürlich nicht, aber das ist für mich diese Gastro-Thematik sozusagen, weil das ist nicht weit von entfernt.
Aber bist du kritisch mit der wieder Heraufsetzung auf 19%?
Ja.
Okay, dann, also nochmal, ab 1 war es so, es wurde herabgesenkt wegen der Corona-Geschichte. Da sind wir uns einer Meinung,
das war quasi ein Geschenk.
Eine temporäre Geschichte für die Gastronomie. Jetzt sagt ihr Folgendes, wir beide gehen, wir essen ja hier in der Taverna Blanca. Aber ein Schnitzel für 30 Euro kostet also nicht mehr 30 Euro, sondern in dem Fall, kannst du ja rechnen, 12% mehr, 33,60 Euro. Also statt 30 Euro, 33,60 Euro. Nun frage ich dich ernsthaft, Wird es zu der Insolvenz von Tausenden von Gastrobetrieben führen? Nein.
Nee, das meine ich damit gar nicht.
Ja, ich will nur sagen, ich ärgere mich darüber, wenn man sagt, oh, die Gastro, nein, und Diesel hier, der Treibstoff da, der, wie heißt es, Traktorendiesel, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Es gibt nur noch Ablehnung. Und dann kommen sie auf die Sparmaßnahmen, wo gespart werden kann, beim Bürgergeld.
Sehr gut.
Beim Bürgergeld. Das finde ich ein Verbrechen. Da geht es um die Menschen, die am wenigsten haben, die sich
Markus, nicht wehren, I love you.
Die sich nicht wehren können, die keine Anwälte haben, die keine Traktoren haben, die übrigens ihr Geld für Essen ausgeben. Und übrigens, diese Steigerung von 12% und 60 Euro, das ist ja, ne, da lohnt sich ja das Arbeiten nicht mehr. Ja, pass mal auf, rechne mal aus, das sind 2 Euro am Tag. 2 Euro, wo wir in 2 Jahren Inflationssteigerungen hatten von 2x7, 8, 9%. Die Ärmsten der Armen, da schreien sie alle, da können wir doch sparen. Und da kann man nämlich nicht sparen, weil das sind diejenigen, die eh schon nichts mehr haben. Stattdessen werden alle Lobbygruppen geschützt und diejenigen, die sozusagen an der Tafel anstehen, die dürfen nochmal weniger, müssen nochmal mit weniger auskommen, damit wir noch mehr
Tafelangebote haben. Wie heißt nochmal deine Partei, die du jetzt gründest?
Die gehen im Übrigen nicht in der Tavanna Placca essen. Ja, nein, ich bin total bei dir. Ja. Ich bin total bei dir, weil für den Gastronomen ist das ein durchlaufender Posten. Der kauft für 19 Euro ein und hat verkauft für 7 Euro, hat also die 7 Euro in die Differenz in Corona eingesackt als stille Investition des Staates und muss jetzt dummerweise entweder aus seinem Gewinn, seinem Plusgewinn, er macht einen Umsatzsteuergewinn für die Dinger, die er einsetzt und den muss er jetzt entweder mal wieder abschreiben oder er muss seine Kunden zur Kasse bitten und da kann jeder, wir sitzen übrigens heute in der Taverna Placca und ich habe drauf geachtet, ob die Preise sich erhöht haben, haben sie nicht.
Hätte ich dir vorher sagen können.
Ja, ich habe trotzdem drauf geachtet.
Aber das sind auch Drachmen, du zahlst ja auch Drachmen.
Ich zahle auch Drachmen, aber ich zahle auch Drachmen und ich zahle auch den Uso, wenn das sein muss. Aber das zeigt mir einfach, da ist einfach viel Spielraum. Und ich gebe dir vollkommen recht, wir müssen hinter die Entscheidung blicken. Wir müssen hinter die Entscheidung blicken und wir müssen einfach sagen, wo können wir Menschen unterstützen, die keine Power haben und kleine Clubs haben keine Power. Menschen, die nicht in der Taverna Placca essen gehen können, haben keine Power. Leute, die von der AfD bedroht werden, haben keine Power. Deswegen unterstützen wir und werden wir alle drei zusammen mit noch sehr viel mehr Leuten aus diesem Podcast am Freitag um 15.30 Uhr auf dem Rathausmarkt stehen und werden, erlaubt mir diese letzte Anekdote, ihr seid auch langsam reif, ne, um aufzuhören, oder? Erlaubt mir diese letzte Anekdote, wo ich sage, ich habe Esther Bajarano auf dem Rathausmarkt gehört und da haben es war in der Nähe von Bergedorf, Leute eine Nazi-Demo, waren wahrscheinlich auch einige AfDler dabei, mutmaßlich blockiert und wurden von der Polizei robust zur Seite geräumt. Und wir standen alle, ich mit meinen Töchtern auch, die waren noch klein, und wir standen alle auf dem Rathausmarkt gegen rechts und so. Und da hat Esther Bajarano gesagt, wisst ihr was, wisst ihr, warum ich in diesem Land noch leben kann? Und das werde ich nicht vergessen. Sie hat gesagt, nicht euretwegen. Es ist toll, dass ihr hier seid. Ihr seid cool. Aber der Grund, warum ich hier leben kann, sind die Leute, die gerade in Bergedorf von der Straße geräumt werden und von der Polizei verprügelt werden, damit die Nazis marschieren können und die sich denen entgegenstellen. Das ist der Grund, warum ich hier leben kann. Und in dem Sinne...
Schönes Schlusswort.
Vielen Dank. Wir sehen uns am Freitag.
Freitag Rathausmarkt, 15.30 Uhr.
Forza.
Yeah. Oh. Oh. Oh.